Herzlich willkommen zur Episode 46 des LernOS on Air Podcasts. Mein Name ist Simon Dückert. Am 23. Januar 2020 war ich zu Gast bei Netz and Work und habe dort etwas erzählt zu den Hintergründen von LernOS. Netz and Work ist eine Community-Initiative rund um den Danny Kontec, Thomas Schlebach, Christian Tratter, Marc Habenich, Florian Purps, die Rachel Zülke und wahrscheinlich auch noch einige andere, die ich jetzt hier vergessen habe. Auf jeden Fall organisieren die regelmäßig Veranstaltungen im Netz, also online, kleine Barcamps, kleine Webcasts, wo sie sich Gäste einladen, die zu bestimmten Themen was erzählen. Und wie gesagt, ich war da zu Gast, habe in der ersten Hälfte ein bisschen was über die Hintergründe, die Geschichte und die Details von LernOS erzählt. Und im zweiten Teil gab es dann einen ganzen Haufen Fragen, die mir gestellt worden sind. Ich habe den Podcast mit Kapitelmarken versehen. Das heißt, ihr könnt ganz bequem zwischen den einzelnen Themen hin und her springen. Und jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich habe heute die große Freude, den Simon vorzustellen, wobei ich glaube, dass man den Simon eigentlich fast nicht vorstellen muss. Also der Name vom Simon, der steht einfach in sehr enger Verbindung mit dem Thema Lernen, mit dem lebenslangen Lernen, das über die verschiedensten Wege, also über die Corporate Learning Community, über verschiedene Podcasts, in denen er zu Gast war oder die er hostet. Man sieht ihn immer wieder auf Veranstaltungen sprechen und er begeistert einfach seine Mitmenschen dadurch, dass er extrem viel Wissen hat und das auch gerne teilt. Eine der Methoden, die er dazu entwickelt hat, die wird er uns heute vorstellen, nämlich das LernOS. Und ich freue mich richtig doll drauf, da heute ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, super. Vielen Dank für die nette Einladung. Das freut mich, in eurem Format auch mal als Gast zu sein. Ich war schon oft als Zuhörer dabei. Heute mal als ein Beitragender, so wie beim Barcamp, die Teilnehmer und die Teilgeber. Ich habe eine Präsentation mitgebracht, würde euch gern heute den Ansatz LernOS mal vorstellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer von euch das schon gehört hat oder kennt oder gar schon mal einen Circle gemacht hat. Ich werde auch wahrscheinlich nicht so ganz den Chat oder die Fragen im Blick haben. So links neben mir liegt ein iPad, wo ich ein bisschen Blick auf Twitter habe. Aber ich hoffe, dass Rachel oder Danny, wenn Fragen kommen, die vielleicht einmoderieren können. Ich würde euch gern dazu auffordern, die zu jeder Zeit zu stellen, damit ich hier nicht eine lange Zeit einfach in die Webcam spreche und ihr sagt, vielleicht ist langweilig oder kennen wir schon alles. Also gerne auch zwischenrein. Ja, mein Name ist Simon Dückert. Ich bin hier in Nürnberg, wo Thomas gerade mit dem Zug durchgefahren ist, in der Cognion Akademie. Die habe ich 2001 mitgegründet. Ich habe ursprünglich mal Elektrotechnik und Philosophie studiert. Und über diesen Philosophiezweig bin ich so zum ganzen Thema Wissen gekommen. Habe mich also angefangen mit Wissensmanagement und Lernen Organisationen zu beschäftigen. In einem Fraunhofer-Institut, da wo das MP3 herkommt. Dazu vielleicht auch meine Affinität, meine Liebe, würde ich fast sagen, zu Podcasts. Und wir haben dort angefangen mit so Wissensbewahrungsprojekten. Also wie kann ich denn Wissen in den Köpfen von Leuten bewahren, wenn die das Institut verlassen oder in Elternzeit gehen oder in Ruhestand gehen. Also so diese Erhebung, wie man sagt, impliziten Wissens. Wir haben das mal vorgestellt auf einer Konferenz, hatten danach viel Kontakte, es kam viel Nachfragen, weil viele Unternehmen das auch brauchten. Wir haben das dann 2001 im Dezember aus dem Fraunhofer und dem Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz in Erlangen ausgegründet, eben als Cognion, der Name steht, oder so eine Mischung, ein Kofferwort aus Cognoscere, lateinisch erkennen, und Neon, griechisch neu. Also so die Grundidee war, dass wir vielleicht das ganze Thema Organisation, Management, Führung im 21. Jahrhundert ein bisschen anders denken müssen, als wir das vielleicht im 20. Jahrhundert gemacht haben. Ich glaube, ich mache noch den Hinweis, dass aufgezeichnet wird. Das heißt, wenn jemand auf die Bühne kommt und seine Kamera eingeschaltet hat, dann seid ihr sichtbar. Denkt da bitte dran. Wenn nicht, stellt eure Frage halt einfach im Textchat nur. Ja, was ist LernOS? Das hat viele Schichten. Vielleicht kennt ihr diese Cartoons, Liebe ist. Liebe kann man auch nicht in einem Wort definieren, so ähnlich ist mit LernOS auch. Zunächst mal, vielleicht denkt man bei dem großgeschriebenen ONS direkt an Software. Der eine oder andere hat macOS oder iOS, wenn ihr aus der Linux-Welt kennt, CentOS. Ich versuche immer darauf hinzuweisen, dass LernOS keine Software ist, sondern eine Brainware. Also das ist eher so eine Art, eine Haltung, eine Einstellung, wie man die Welt sieht, wie man mit ihr interagiert. Kurz gefasst könnte man vielleicht sagen, es ist ein Mindset des lebenslangen Lernens. Was das bedeutet, da komme ich noch drauf. Wo kommt es her? Das kommt aus dem Esperanto, das ist ja diese künstliche Weltsprache. Dort ist es die Zukunftsform von Lernen. Also das heißt, ich oder wir werden lernen. Was für mich sehr schön diese Bedeutung des lebenslangen Lernens, des Lernteams, des Lernens in Organisationen eben symbolisiert. Kombiniert mit der Digitalisierung, diesem großgeschriebenen S, könnte man sagen, steht das Ganze dann für die Anforderungen, die eine digital vernetzte Wissensgesellschaft an uns stellt. Dann ist LernOS auch ein Projekt. Ich hatte gerade gesagt, wir sind 2001 gegründet, 2016 im Frühjahr, als wir uns in Strategietagen überlegt haben, wir wären 15 Jahre alt, was brennt uns denn unter den Nägeln, was wollen wir machen? Da war so ein Aspekt, dass wir gesagt haben, wir haben ganz viele Erfahrungen und Teilaspekte des Wissensmanagements und der Lernenorganisation in einzelnen Projekten gemacht, haben die aber bisher nie mal in einem geschlossenen Ansatz zusammengefasst. Also was bedeutet es denn, eine lernende Organisation zu sein? Wie kann ich die entwickeln? Welche Methoden und Werkzeuge gibt es da? Und es war sozusagen die Idee, das mal zusammenzufassen. Dafür haben wir dann den Namen LernOS gewählt. Und nachdem das so in unserer 20%-Zeit, also einmal die Woche freitags quasi neben den Projekten herläuft, war schon klar, dass das eine Weile braucht. Also ist das ein Projekt, was insgesamt 6 Jahre läuft. Sehe ich gerade, das ist ein Schreibfehler, von 2016 bis 2022. Also 21. Dezember 2022 wird es abgeschlossen sein. Gerade hat man so die Halbzeit des Projekts, wenn man so will. Na, wenn ihr auf den Webseiten lest, da sieht man dann auch, dieses OS ist natürlich im technischen Sinne ein Operating System, also ein Betriebssystem, haben wir es mal genannt, für lebenslanges Lernen und lernende Organisationen. Also kann man sich so vorstellen wie etwas, was ihr so wie eine App auf einem Smartphone verwendet. Ne, ein Smartphone kann man ja verwenden, um Spiele zu spielen oder sich Videos anzugucken oder was Sinnvolles mitzutun. Und so ist das eigentlich die Idee, dass LernOS euch so Apps oder Methoden und Tools bereitstellt, eben nicht nur technische Tools, sondern auch Methoden, mit denen ihr eben entweder euer eigenes Lernen gestalten könnt oder eben das Lernen in Organisationen gestalten könnt. Das besteht aus so einem Kern. Der Kern von LernOS, den haben wir mal auf 3 Ebenen definiert. Da kommt auch im Logo diese 3 Kästchen her, ne, weil im Wissensmanagement geht man immer von der Ebene der Individuen aus, also das persönliche Wissensmanagement, ich als Wissensarbeiter, Wissensarbeiterin. Dann die Teamebene, also ich und meine Abteilung, ich und mein Projekt, und die organisationale Ebene von ganz kleinen Organisationen, kleinmittelständischen und aber auch großen Konzernen. Ja, wenn man dieses Mindset mal visualisiert, ist eigentlich so die Idee, das Leben sozusagen als einen Lernprozess zu begleiten. Das ist ja in vielen Köpfen sozusagen heute noch nicht. Viele denken, wenn man lebenslanges Lernen sagt, an Senioren, die an eine Hochschule gehen können. Oder noch schlimmer, man denkt bei Lernen irgendwie an die Schule und es war ganz schlimm und zum Glück ist das Lernen vorbei und ich bin jetzt auf der Arbeit, ich muss nicht mehr lernen. Ja, die Idee hier ist sozusagen, dass eigentlich das Lernen uns das ganze Leben begleitet. Das macht es ohnehin. Wir als Menschen können eigentlich ja gar nicht anders als lernen. Wenn wir aber sehr viel Veränderungen in unserer Umwelt haben, dann ist es vielleicht wichtig, ein bisschen systematisch und zielgerichtet zu lernen und nicht nur so nebenher und implizit. Ja, keine Präsentation ohne Buzzword-Wolkenschlacht. Wenn man mal so schaut, wie sich die Situation rund um uns entwickelt hat, beim Eingang ins 21. Jahrhundert, wir sind ja schon 20 Jahre drin in diesem 21. Jahrhundert, ja, dann liest man vielerorts so Schlagworte wie die Globalisierung, Digitalisierung, Vernetzung, von Wissensarbeit ist die Rede, von Routinearbeit, die durch Robotik und KI ersetzt wird. Wissenschaft hat eine gewisse Bedeutung, nicht überall, das sind so Wellenbewegungen, wie sehr wird die Wissenschaft in der Politik gehört oder auch nicht. Alles in allem zusammengefasst gibt es dann so Schlagworte wie die VUCA-Welt, also eine Welt, die volatil und komplex und unsicher und ambig ist. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass wir uns auf diese ständige Veränderung dadurch einstellen müssen, dass wir einfach uns anpassen. Und das kann man auch mit Lernen bezeichnen. Also wir lernen, mit neuen Rahmenbedingungen umzugehen. Zwei so typische Problemfelder, ich habe mal aus so einer Studie mal rausgesucht, die, ich habe es extra oben in Anführungszeichen geschrieben, sogenannte Halbwertszeit von Wissen. Ich weiß nicht, ob man die wirklich grafisch in so einem Diagramm gut präsentieren kann, aber im Prinzip kann man mal so als Trend sagen, dass das Wissen, was ihr so aus der Schule habt, Grundschule, weiterführende Schule, über Geschichte, über Sprachen und so weiter, dass das doch relativ stabil ist, also sehr, sehr wenig schnell zerfällt. Was man mal über die alten Römer gelernt hat, das bleibt eine Weile richtig, auch wenn es dann natürlich neue Erkenntnisse gibt und man sein Wissen anpassen muss. Ne, umgekehrt so am unteren Ende, wenn es um technologisches Wissen geht oder IT-Wissen geht, sieht man, dass diese Kurven doch sehr viel schneller fallen. Also ich hatte vorhin gesagt, ich habe Elektrotechnik im Hauptfach studiert. Da haben einem eigentlich schon alle gesagt, die so im hohen Semester waren oder die vielleicht schon gearbeitet haben, wo man Werkstudent war, dass im Prinzip all das, was man an der Uni lernt, man eigentlich dann in der Arbeit gar nicht mehr brauchen kann, weil die Technologien schon veraltet sind und man dort sofort auf der Arbeit weiterlernen muss und das, was man in der Uni lernt, eigentlich nur das Lernen ist und sozusagen für die jeweilige Fachdomäne, in der man ist, die Anknüpfungspunkte im Hirn, um dort eben sozusagen dann neues Wissen auch aufnehmen zu können. Also das ist eine Problematik, ne? Das heißt, je eher in ihren Feldern unterwegs seid, die so in den unteren Teilen der Kurve sind, desto höher wird euer Bedarf sein, sozusagen systematisch zu lernen und unserer Meinung nach nimmt euch das auch niemand ab. Also ich würde nicht darauf vertrauen, dass mein Chef oder gar meine Personalabteilung meine Employability oder meine Wissensentwicklung im Blick hat, sondern ich würde immer schauen, dass ich das selbst organisiert irgendwie hinbekomme und da selber Captain meines eigenen Lebens bin sozusagen. Die zweite Problematik ist, dass uns sowohl die Schulen als auch die Hochschulen als auch dann die Arbeit eigentlich darauf gar nicht so gut vorbereiten. Also man hat das Gefühl, dass dieser ganze Schul-Hochschulbetrieb immer verschulter, entweder verschult bleibt oder verschulter wird. Also dieses sich selber Inhalte suchen, sich selber Lernziele stecken, ist mit so Prozessen wie Bologna, Bachelor-Master-Studiengängen eher zurückgedrängt als gefördert worden. Und ich weiß nicht, wie das in euren Arbeitsstellen sozusagen ist, ne, weil man da aber mal so von den Feldern, wo ich kenne, dem Chef sagt, wir bräuchten mal jeden Freitag irgendwie Zeit, um ein internes Barcamp zu machen oder uns in einem Meetup zusammenzusetzen oder mal Startups im Coworking Space zu besuchen. Da wird man doch meist mit sehr komischen Augen angeschaut. Da ist dann schon eher die Sicht so, naja, lernen, da investieren wir lieber nicht so viel, ihr sollt ja arbeiten. Ne? Und das ist, glaube ich, eine falsche Dichotomie. Da gibt es ja gerade im Corporate Learning so Sätze wie Working is Learning and Learning is the Work. Also man muss da eigentlich Arbeit und Lernen immer mehr verschmelzen sehen und vor allen Dingen auch loslösen von Lernen ist gleich, ich besuche einen zweitägigen Kurs, dann habe ich es gelernt und dann gehe ich wieder auf die Arbeit. Also das sind ganz veraltete Bilder, die aber natürlich, weil der Mensch konservativ und energiesparend ist, sehr lange festhängen. Ja, jetzt kann man sich überlegen, wenn das sozusagen die Situation ist, ist man da überrascht und sagt sowas wie
Nein, doch.
Oder geht man in Deckung und sagt, oh Gott, das wird ganz schlimm und sagt vielleicht sowas. Und wir glauben halt, dass das beides nicht die Lösung ist, sondern es geht eigentlich darum, sozusagen das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und sich selber zu überlegen, wie ich da meinen eigenen lebenslangen Lernprozess gestalte. Und der Danny hat vorhin gesagt, wir haben eine Methode entwickelt. Viel mehr haben wir eigentlich kuratiert aus Methoden, die es ohnehin schon gab. Also wir haben uns mal in dieser Zeit, ich Fraunhofer mit einrechne, bin ich seit 1998 in dem Themenfeld Wissensmanagement unterwegs, mal angeschaut, was da so alles an Methoden gekommen und gegangen ist und was man da vielleicht verwenden könnte, um sich so ein eigenes Lernframework zusammenzubauen und sind da eigentlich auf dieser individuellen Ebene von LernOS auf vier Zutaten gekommen. Das eine seht ihr rechts schon, das ist Scrum. Das ist so eine recht bekannte Methode in dem ganzen Themenfeld agiles Arbeiten oder agiles Projektmanagement, wo es im Prinzip einfach erstmal darum geht, das, was ihr früher in der Schule hattet, also mit Schuljahren, mit Halbjahren, mit Semestern, diesen Takt, wenn man so will, wo jemand für euch Lernziele aussucht und Lerninhalte bereitstellt, weil gesagt wird, um die allgemeine Hochschulreife zu erreichen, musst du das gelernt haben in den 9 Jahren. Dieser Takt fällt ja auf der Arbeit weg. In der Arbeit bin ich in meinem Tagesgeschäft, in meinen Projekten. Da gibt es vielleicht schon noch Pflichtschulungen, die ich mache, wenn ich bestimmte Rollen übernehme. Aber sozusagen dieser regelmäßige Takt, wo ich mir dann auch vielleicht neben meinem Tagesgeschäft Lernziele stecke, um meine Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, das fällt weg. Und das ist sozusagen die erste Idee, das mit Scrum zu ersetzen. Scrum könnt ihr euch im Netz mal anschauen. Die Scrum Guides sind auch offen verfügbar. Funktioniert im Prinzip so, dass man sogenannte Sprints macht. Ein Sprint ist einfach ein Zeitabschnitt. Das ist typischerweise, wenn man so Softwareprojekte hat, ist das eher eine Woche oder 2 Wochen. Wir haben jetzt in LernOS uns dafür entschieden, sage ich nachher noch warum, das mit 13 Wochen mal anzusetzen, also quasi ein Vierteljahr. Ne? Und die Sprints in Scrum sind dadurch gekennzeichnet, dass ich eben am Anfang ein Planning habe, also ich plane, was ich in dem Sprint mache. Ich suche mir zum Beispiel ein Lernziel aus. Dann habe ich die Phase, wo ich lerne, mit einem Teil der Zeit natürlich nur. Also das heißt nicht, dass ich dann ein Vierteljahr nicht mehr arbeite, sondern lerne. Aber vielleicht 2 Stunden in der Woche, die ich dann verwende, um mein Lernziel zu verfolgen. Und das, was hinten mit Retro abgekürzt ist, die Retrospektive, also ich reflektiere nach den 13 Wochen auch und schaue zum einen mal, habe ich das gelernt, was ich mir vorgenommen habe oder muss ich noch einen zweiten Sprint dranhängen? Und natürlich schaue ich auch auf der Metaebene, ob der Lernprozess effizient war, habe ich die richtigen Materialien ausgesucht, hatte ich die richtigen Leute um mich rum und so weiter. Also Scrum gibt so den Takt vor. Dann das zweite ist eine Methodik, die nennt sich Objective and Key Results. Die ist eigentlich auch schon recht alt. Das ist so der Kern bei Intel entwickelt worden in den 1980er Jahren, wo man im Prinzip gesehen hat, dass dieser klassische Zielvereinbarungsprozess, ne, jedes Jahr gibt mir mein Chef ein Ziel, meist im Februar ist das schon fast obsolet, weil sich so viel geändert hat. Das ist auch noch entgeltrelevant, da muss man das irgendwie so hindrehen, dass es trotzdem passt. Also das ist zu starr. Ne, bei Objective Key Results geht man quasi weg von dem von dem jahresweisen Ziel hin zu Quartalszielen und geht auch weg davon, dass Ziele immer top-down vorgegeben sind, sondern es kommen auch Ziele bottom-up. Und vor allen Dingen Ziele sind transparent. Also ich kann in der Organisation die Ziele von allen Mitarbeitern einsehen. Und das haben wir uns sozusagen mal als Zielsystem geschnappt. Ich sage auch nachher noch, warum das eine besondere Rolle spielt, diese drei Ebenen Individuum, Team und Organisation zu koppeln. Ja, dann muss ich als Wissensarbeiter natürlich irgendwie die ganzen Aufgaben, also seien es meine Arbeitsaufgaben als auch meine Lernaufgaben organisieren. Da haben wir uns für eine Methode entschieden, die schon sehr, sehr abgehangen ist. Weiß nicht, wer die kennt, Getting Things Done von dem David Allen. Das ist, glaube ich, 2001 veröffentlicht, das erste Buch. Das ist sozusagen eine Methode, wo man als Wissensarbeiter, Wissensarbeiterin den täglich auf einen einprasselnden Wahnsinn irgendwie gebändigt bekommt. Man sieht da oben schon so ein Schaubild. Ich gehe nachher auf die einzelnen Bestandteile da auch nochmal im Detail ein. Also da, wenn euch das noch nicht klar ist, wartet noch einen Moment, da kommen wir gleich noch im Detail drauf. Ja, und dann schließlich als vierten Bestandteil, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, weil so wie ich es mitbekommen habe, ist ja das Netz and Work aus dem WOL online gestartet, also Working Out Loud, müssten die meisten eigentlich so als Hintergrund haben. Das haben wir deswegen reingenommen, weil man in bestimmten Bereichen einfach nicht sinnvollerweise das Rad immer wieder neu erfindet und jeden Fehler nochmal macht, den ja andere auch schon mal gemacht haben, sondern wenn man dafür sorgt, dass der eigene Lern- und Arbeitsprozess transparent und offen gestaltet ist, also das, was mal als WOL-Definition im Raum stand, observable work, also ich mache meine Arbeit sichtbar und ich erzähle über meine Arbeit, also betreibe Storytelling, ich erzähle auch mal, was schiefgelaufen ist. Dann kann ich quasi dafür sorgen, dass andere von meiner Arbeit profitieren können, ja, Sachen wiederverwenden können, auch wenn sie nicht alles brauchen können, was ich gemacht habe, aber ein Teil davon und umgekehrt über dieses Netzwerk bekomme ich da eben dann auch mit, was andere gemacht haben und muss vielleicht auch nicht bei Null anfangen, sondern kann auf einen bestimmten Punkt aufsetzen. Ja, und da kam mir dann 2015 mit dem Buch von dem John Stepper auch eine Methode, wo ich so dieses Mindset, diese Herangehensweise lernen kann. Also das war auch sehr naheliegend, das damit zu verwenden. Vielleicht zu den einzelnen Punkten noch ein paar Details. Wie gesagt, WOL, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr es kennt. Also ich erzähle jetzt nichts über Circle und die fünf Prinzipien und so weiter. Das kann man dann nachher in den Fragen, könnt ihr es gerne noch stellen, aber das sind bestimmt auch bessere Experten noch hier mit dabei. Ich hatte in 2018 so 12 Circle hinter mir und hatte irgendwie das Gefühl, dass die Zeit, diese Stunde die Woche, doch sehr knapp bemessen ist, um alle 31 Übungen zu machen. Ja, klar, dann kann man anfangen, die Übungen vorher zu machen, mehr Zeit zu investieren. 3 Stunden, 4 Stunden. Aber das, was wir jetzt für Lernerlebnis im Wesentlichen gemacht haben, ist, diese Anzahl der Übungen zu verkürzen, also einfach weniger zu verwenden, ohne unserer Meinung nach die Kernidee von WOL, Arbeit sichtbar machen und drüber zu erzählen, zu verlieren. Wie haben wir das gemacht? Ich hatte so ein gewisses Bauchgefühl aus den Circlen, die ich gemacht habe. Bauchgefühl ist immer schlecht, muss man validieren. Deswegen habe ich einen Survey gemacht. Also ich habe gefragt, wer hat denn schon mindestens einen Circle gemacht und kann dann mal drüber berichten, was für ihn die besten, die wertschöpfendsten Übungen sozusagen waren. Also was ihr in dem Diagramm da seht unten. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann jetzt im Livestream. Das sind die 31 Übungen aus dem Wolga. Und nach oben die Balken, wenn sozusagen der Balken sehr hoch ist, dann haben sehr viele gesagt, dass das sehr wertschätzend ist, sehr hilfreich ist, sehr wertvoll ist. Und man sieht hier oben 129 Leute haben da teilgenommen, ne, und der Letter from your future self ist hier mit Abstand der höchste mit knapp 60 Nennungen. Dann hat man sowas wie das Ziel für die nächsten 12 Wochen, who are you, also die facts about me. Also das sind so die typischen Übungen, die, wenn man mit Wollnewbies spricht, halt oft auch genannt werden. Also da hat sich das Bauchgefühl einigermaßen bestätigt, kann man sagen. Und wir haben jetzt für den WOL-Lernpfad in dem LernOS-Guide sozusagen hier 11 Übungen ausgesucht, die entweder sehr hoch bewertet waren oder die eben aus unserer Perspektive dazu beitragen, diese Woll-Idee rund zu machen. Na, da gibt es auch Kritik. Also gibt auch Leute, die sagen, man muss unbedingt alle 31 Übungen machen. Ich bin da sehr wenig dogmatisch. Letztendlich muss das ja jeder für sich entscheiden, welche Übungen er macht oder welche Übungen man im Circle dann auch macht. Vielleicht machen wir im einen Circle die eine, im anderen die andere. So ist auf jeden Fall das, wie wir uns entschieden haben. Und um die einzelnen Übungen auch noch ein bisschen miteinander in Zusammenhang zu setzen, haben wir, das seht ihr rechts unten, den sogenannten LernOS Canvas entwickelt, ausgehend von dem Business Model Canvas vom Alex Osterwalder für das Geschäftsmodell Design. Und der versucht jetzt sozusagen diese einzelnen Fragestellungen, die ich mir in den Übungen stelle, in so eine Logik, in so eine Wertschöpfungslogik zusammenzubringen. Also in der Mitte, wenn ihr euch das mal anschaut, ist ja alles veröffentlicht, sieht man so die Ziele. Woraus könnten sich die Ziele generieren? Da hat man auf der linken Seite die Rollen, die Aufgaben, die Projekte, die ich gerade mache. Und auf der rechten Seite, wer könnte mir denn helfen, meine Ziele zu erreichen? Also dieses typische People related to your objectives in WOL. Das heißt, da habe ich meine Beziehungen stehen, Beziehungsliste, soziale Netzwerke, die ich nutze, aber eben auch, was hier bezeichnet ist, mit meine Ablageorte. Also was sind denn so die Repositorien, in denen ich Dinge erstmal contributen kann. Also das ist so ein Kernaspekt auch des Wollguides, ne? Zu sagen, ich falle da nicht irgendwo mit der Tür ins Haus und will gleich von jemandem was haben, ohne den überhaupt zu kennen, bevor ich eine Beziehung aufgebaut habe. Und die Contributions sind ein wichtiger Aspekt. Das heißt, dafür macht es Sinn, irgendwelche Arten von Repositorien zu haben, wo ich Dokumente teile, Geschichten teile, einen Podcast, einen Blog. Manche schreiben auf LinkedIn Artikel. Also das versucht der Canvas einfach so ein bisschen in ein Bild zu bringen. Ja, das ist der WOL-Lernpfad in dem Guide. Dann Getting Things Done, paar Gedanken dazu. Also David Allen hat immer so einen schönen Spruch. Er sagt, dein Kopf ist gut, um Ideen zu haben, aber nicht, um sie zu behalten. Oder dein Kopf ist kein gutes Büro. Also Kernidee ist mal die, dass als Wissensarbeiter heute einfach sehr viel auf einen einprasselt. Sei das aus den Projekten, Kunde ruft einem eine Anforderung zu, ein Thema ändert sich, Strategie wird bekannt gegeben, da stehen auf einmal Dinge drin, die ich nicht kenne. Und mir geht es ganz oft so, dass ich so das Gefühl habe, ich habe viel zu viel lose Enden, Dinge, die ich nicht mehr im Blick habe. Ich habe die Sachen nicht mehr im Griff. Hier ein Projekt, da ein Projekt, das ruft jemand an, hast du das schon fertig gemacht? Die Aufgabe hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und es geht eigentlich darum, eine Methode zu haben, die diesen ganzen Stuff, der auf einen einprasselt, wie David Allen das sagt, sozusagen irgendwie zu strukturieren. Ja, und der Kern ist so eine fünfschrittige Methode. Wenn ihr auf gettingthingsdone.com geht, da findet man das auch alles dokumentiert. Gibt ein schönes Buch dazu, auch ein schönes Arbeitsbuch, was letztes Jahr rausgekommen ist. Und im Kern, wenn man sich diesen Prozess hier mal anschaut, geht es im Prinzip darum, sozusagen dieses ganze Zeug, was auf einen einprasselt, erstmal zu ordnen, in gelenkte Bahnen zu bringen, also auf möglichst wenig Inboxen zu reduzieren, wo Dinge ankommen. Gibt es auch ganz verschiedene Philosophien, wie man das macht, ne, ob das elektronisch ist, ob wie geht man mit Papier um, Zero Inbox als Schlagwort, also da wenn ihr euch mal in den Foren umtut, da gibt es ein weites, weites Spektrum. Ja, und dann durchläuft sozusagen alles, was in dieser Inbox ist, regelmäßig ein Prozess. In der Regel hat man da auch so ein Weekly, wo man quasi sein Getting Things Done Inbox abarbeitet. Nur sich fragt, was ist das? Muss ich damit was machen? Das ist dieses Is it actionable Raute. Wenn ich nichts mitmachen muss, kann ich es wegschmeißen? Muss ich es für spätere Zwecke ablegen irgendwo, also Referenzablage? Packe ich es auf so eine Someday-Maybe-Liste? Das finde ich sehr wertvoll. Ich habe ganz oft Ideen, wo ich mir denke, oh, das ist sehr, sehr wichtig, da müsste ich mal was machen, aber gerade habe ich keine Zeit. Und dann vergisst man das wieder. Ne, sowas landet auf so Someday-Maybe-Listen. Aber dann, wenn es actionable ist, also wenn ich was tun muss, ist immer die Frage, ist es was, was mehr als einen Schritt hat? Wenn ja, dann werden da Projekte draus. Vielleicht ein bisschen anders als Projekte in eurer Firma. Ein Projekt heißt einfach im einfachsten Fall, ich gebe dem Ding mal einen Namen und lege eine Projektliste an oder eine Projektaufgabenliste, um einfach im Blick zu behalten, was da alles zu tun ist. Gilt übrigens auch, Getting Things Done, nicht nur fürs Arbeitsleben, sondern auch fürs Private. Also es kann auch die Steuererklärung sein oder die Planung des nächsten Urlaubs zum Beispiel. Na, und wenn ich dann sozusagen meine Dinge so geordnet habe, ist die Frage, was die nächste Aktion, wenn es weniger als 2 Minuten braucht, dann mache ich es direkt, weil dann wäre es aufwendiger, das zu erfassen, als es direkt zu tun. Dann ist natürlich die Frage, kann ich es delegieren? Ist immer gut, wenn ich es nicht selber machen muss, kann es jemand anderes machen. Muss ich aber im Blick behalten, dass es auch wieder zurückkommt. Deswegen kommen so Dinge dann auf eine sogenannte Waiting-For-Liste. Also ich warte drauf, dass irgendwas gemacht wird. Wenn ich denjenigen treffe, kann ich dann gucken, was steht zu dieser Person auf meiner Waiting-For-Liste. Oder es kommt in den Kalender oder es kommt eben in meine Next-Actions-Liste. Da mache ich es dann, wenn ich Zeit habe, wenn ich Energie habe, wenn ich Lust auf das Thema habe. Also da sage ich empfohlen, mal zu googeln. Gibt es ganz viel Informationen im Netz. Ja, ich habe nachher auch noch eine Folie, wo da ein bisschen tieferes zu Getting Things Done ist. Neben diesem ganz operativen Selbstorganisation in Getting Things Done, gibt es da noch was Zweites, was oft so ein bisschen hinten runterrutscht, habe ich das Gefühl. Also viele, die über GDD sprechen, wie es abgekürzt heißt, haben da meist nur E-Mails und Taskmanagement im Blick. Deswegen habe ich mal eine Folie reingenommen, hier von Info Plus Design, mit den sogenannten 6 Horizons of Focus. Das ist auch in einem Buch sehr schön beschrieben von David Allen, ne, wo ich sage, so ganz links, Runaway, das sind die nächsten Aktionen, also das sind so die kommende Woche, die nächsten 24 Stunden. Und dann ist man auf der Fokusebene 1, wir haben es jetzt mit Flugzeugvergleich, 10.000 Fuß Flughöhe, also sprich Projekte, die ich mache, Dinge, die länger dauern, vielleicht Wochen, Monate. Dann 20.000 Fuß sind die Verantwortlichkeiten, also sprich, was ist so meine Rolle in der Arbeit zum Beispiel, was sind meine Areas of Responsibility, wofür bin ich zuständig, was könnte da in den nächsten Jahren kommen, was einen Lernbedarf erzeugt. Dann 40.000 Flughöhe, da ist man schon bei Visionen und langfristigen Zielen, also wo will ich eigentlich hin, sich regelmäßig mal zu fragen. Habe ich dafür den richtigen Wirkort, privat oder geschäftlich, oder muss ich da was verändern, um dann auf den 50.000 Fuß, also das fragt man sich dann mindestens einmal im Jahr, sozusagen nach dem Sinn des Lebens, dem Zweck des Lebens und auch den Prinzipien, nach denen man agiert, quasi zu fragen, also zu hinterfragen, ob die Prinzipien, die man gerne leben möchte, ob man die tatsächlich auch lebt. Wenn nein, warum nicht, was da zu tun ist. Also da möchte ich euch einfach die Botschaft mitgeben. Sicher, wenn man jetzt erstmal Zeit sparen will, produktiv werden will, dann macht es Sinn, sich eher diese linke Ebene anzuschauen von Getting Things Done. Aber dann, wenn ihr da mal drin seid und das bisschen kennengelernt habt, ist es ganz gut, sich auch die rechte Ebene mal anzuschauen. Objectives and Key Results, da gibt es ein schönes Video von dem Rick Clow von Google Ventures. Also Google ist somit der bekannteste Case, wo das praktiziert wird. Davon haben sich auch viele abgeschaut. Wer einsteigen will, dem würde ich empfehlen, auf jeden Fall mal dieses Video sich anzuschauen, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und da drin sind tatsächlich ein paar Folien, die noch von dem John Doerr von Intel kamen, also 30, 40 Jahre alt sind mittlerweile, aber den Kern, wie ich finde, noch ganz gut darstellen. Also zum einen mal, was interessant ist bei Objective Key Results, ist, dass ich diese OKRs, sage ich auch gleich noch, wie die gestaltet werden, auf verschiedenen Ebenen mache. Im japanischen Management, Hoshin-Kanri, nennt man das Catchball-Prinzip. Also das heißt, ich formuliere Ziele auf einer gewissen Ebene, meinetwegen jetzt zum Corporate-Level, dann hangelt sich das zum Department-Level, zum Group-Level, zum Individual-Level, ne, sodass im Idealfall natürlich Objectives, die ich als Individuum habe in einem Unternehmen, mit Objectives zu tun hat, die mein Department hat oder die meine Firma gar hat. Ne, wenn ich das auf privater Ebene mache, kann ich es genauso machen, dann sollten vielleicht meine privaten Ziele, wo ich gerne im nächsten Jahr, welches Land ich im Urlaub entdecken will, mit den Zielen meiner Familie zusammenspielen, weil das sonst nicht gut funktioniert. No, dann macht man es im Prinzip so, dass man versucht, sich nicht zu viele Ziele zu suchen. Also maximal 5 Ziele mit 3 bis 4 Key Results jeweils. Also das Objective sollte so formuliert sein, dass es einen anzieht, dass es interessant ist, dass es einen reizt, das zu erreichen. Also im Amerikanischen sagt man Ambitious Goal oder man spricht auch von so Moonshot Goals. Also Dinge, die sehr attraktiv sind. Denkt an Kennedy, innerhalb von 10 Jahren möchte man am Mond landen und die Leute, die da gelandet sind, auch sicher wieder zurückbringen. Wohingegen die Key Results eher die messbaren, ganz konkret messbaren Dinge sind. Und wie gesagt, 3 bis 4 pro Objective. Da, was ich auch gut finde, und das ist was, wo ich das Gefühl habe, wo viele OKR-Einführungen in Organisationen kranken, ist, dass man eigentlich sagt, maximal 60% der Objectives kommen top-down, 40% kommen bottom-up. Also die Idee, die ja schon Peter Drucker Ende der 60er hatte, der Wissensarbeiter ist derjenige, der am besten über seinen Job Bescheid weiß, muss sich eigentlich auch darin widerspiegeln, dass nicht alle Ziele vom Chef oder drüber vorgegeben werden, weil ich damit ja das Wissen des Wissensarbeiters, der Wissensarbeiterin ausblende. Also die müssen eigentlich bottom-up kommen. Wenn ich an meine WOL-Circle zurückdenke zum Beispiel, waren da ganz viele, die gesagt haben, ja, jetzt müssen wir irgendwie den Circle abends um 21 Uhr machen, weil das Ziel, was ich mir gesucht habe, zwar eigentlich was Geschäftliches ist, mein Chef mir aber keine Zeit dafür gibt. Ja, und das finde ich spannend. In dem Moment, wo man OKR ernst nimmt, kommt eigentlich sowas Ähnliches wie die Google 80-20-Zeit mit in die Organisation. Einfach darüber, dass ich sage, ein bestimmter Anteil der Ziele und damit auch der Zeit und Ressource kommt von dem individuellen Mitarbeiter. Der geht dann nicht Kaffee trinken, sondern macht in der Zeit das, was er glaubt, was halt für die Organisation das Beste ist. Je nachdem, was für ein Menschenbild ich in der Organisation habe. Manche glauben auch, die Leute gehen dann nur Kaffee trinken. Damit diese Ziele anspruchsvoll gesteckt werden, sagt man auch, die Zielerreichung, die man anstrebt, ist nicht 100%, ne, sondern man möchte eigentlich, dass man sich dahingehend ein anspruchsvolles Ziel steckt, dass ich das in der Regel nicht zu 100% erreiche. Deswegen ist eigentlich so der Zielkorridor in der Regel 60-70%. Ne, also wenn jetzt jemand einen Podcast startet und möchte, dass der eine hohe Verbreitung hat, dann sagt man sich vielleicht das Ziel, 1000 Zuhörer zu haben auf der ersten Episode, ist aber zufrieden oder das Ziel gilt als erreicht, wenn man 60-70% hat, aber man hat immer im Hinterkopf, was müsst ihr denn tun, um jetzt von den 700 auf die 800 und dann vielleicht auf die 1000 zu kommen. Vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn ihr ein bisschen nachlest, OKRs haben nichts mit Leistungsbewertung oder Entgeltrelevanz zu tun. Also man verwendet OKR nie, um monetäre Bewertung von Leuten zu machen. Sonst funktioniert das nicht mehr gut. Genau, ich habe noch ein paar Folien mit den Benefits rein, aber wie gesagt, gehe jetzt nicht zu detailliert drauf ein. Schaut euch dieses Video mal an, das ist eigentlich ganz gut erklärt. Im LernOS für dich Guide sind auch in dem Lernpfad für OKR. Da ist eine ganze Latte an Literatur, Weblinks, Foren, wo man sich da noch ein bisschen tiefer hineinfinden kann. Genau, und wie versprochen, auch hier so eine kleine Übersicht in der Präsentation. Die Folien kriegt ihr ja auch. Also das sind so die Sachen, mit denen man mal einsteigen kann, wenn man das möchte. Unten links fehlt noch. Das, was ihr da seht, ist die neue Ausgabe des Getting Things Done Buchs. Es gibt ein neues Arbeitsbuch, das erst letztes Jahr erschienen. Hatte ich vergessen, da zu ergänzen. Lohnt sich auch mal anzugucken, weil das die Erlernung von GDD in 10 Schritten ist. Also wer Weihnachten ist gerade vorbei, aber wer Lust hat, sich da mit Literatur einzudecken, ist vielleicht ganz sinnvoll, sich zu besorgen. Working Out Loud kommt jetzt auch das neue Buch raus, kann man vielleicht gleich im Kombipack sich zum Geburtstag wünschen oder so. Ja, dann würde ich euch noch ein paar Dinge erzählen zu, ich habe es mal genannt, LernOS Behind the Scenes. Also ihr habt das schon rausgehört, beziehungsweise ganz vorne auf der Folie stand, es gibt diesen LernOS Core, also diese 3 Leitfäden für Individuen, Teams und Organisationen. Für Individuen ist schon veröffentlicht, Teams und Organisationen kommt im Laufe des Jahres hoffentlich oder Anfang nächsten Jahres. Und die Entwicklung dieser ganzen Inhalte läuft nach dem Open Source Prinzip. Also das heißt, alle Quellen zu diesen Inhalten sind offen verfügbar. Das bedeutet, dass wir auf GitHub, das ist eigentlich so eine Plattform, wo man Softwarecode verwaltet, jeweils ein Repositorium, das ist da so der Begriff für Ordner, in dem eine Software lebt, wenn man so will, angelegt haben und dort die Inhalte, diese Leitfäden dokumentieren in einer Sprache, die heißt Markdown, ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, so ein bisschen Text as Code könnte man sagen, also so ähnlich wie man in Wikipedia, wer da schon mal editiert hat, ja auch nicht mit sowas wie Word schreibt, sondern da zumindest zur Anfangszeit diese Wiki-Syntax kennen musste, da ist Markdown noch viel einfacher, ist halt so eine einfache Auszeichnungssprache, mit der ich in einem Text sagen kann, das ist eine Überschrift, das ist ein Bild, das ist eine Tabelle. Und in diesen Repositorien lebt dieser ganze Markdown-Inhalt. Und wir haben das dort so gestaltet, dass aus dem Markdown dann automatisch verschiedene Zielformate generiert werden. Also man sieht links, wo der schwarze LernOS-Entwickler hier tippt wie wild, die Katze am Rechner. Das fließt alles in GitHub und dann wird sozusagen automatisch daraus Formate wie PDF, Word, E-Books, wer die Guides auf dem Kindle-Reader lesen will, HTML für Copy-Paste in Intranets, in CMS, in ESNs. Aber auch eine Webversion kommt jetzt ganz neu, die ich eben sauber im Web lesen kann, zu den Kapiteln springen kann, generiert und ausgeliefert. Wir haben da im Moment so einen vierteljährlichen Release-Zyklus, also jedes Vierteljahr kommt eine neue Version raus, immer 2 Wochen bevor der neue Sprint losgeht, wenn man es in Quartalen macht, damit man quasi ein bisschen Zeit hat, sich den Leitfaden dann noch anzuschauen für die nächste Iteration, wenn man so will. Das Ganze ist Community-getrieben, also bestimmte Sachen machen wir als Cognion, besonders diese 3 Kernleitfäden, aber aus der Community raus kommen immer Ideen für neue Leitfäden, also wir hatten letztes Jahr Release zum Beispiel von einem Sketchnoting-Leitfaden. Das hat der Karl Dahmke und ein Team außenrum gemacht. Es wird gerade an Diversity-Guide gearbeitet für Product Owner im Agile-Bereich. Inklusion ist ein Thema, Content Curation. Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht auch in so einem Guide abbilden könnte, wo man Lernpfad für entwickeln könnte. Da sind wir jetzt auch dran, irgendwann im Lauf hoffentlich des ersten Halbjahres so eine Anleitung zu schreiben. Wie kann man denn selber einen LernOS-Guide schreiben, also einen LernOS-Guide übers LernOS-Guide schreiben? Nur aber für jemanden, der sich da einfach mal reinfinden will, ist ganz gut, sich in der Community mal zu melden, mal zu gucken, ob es da ein Event gibt oder wir machen einmal im Monat so einen Community-Call eine Stunde lang, um da so ein bisschen reinzukommen und zu schauen, was man da machen kann und wie man es machen kann und einfach Gleichgesinnte zu treffen. Ich gehe jetzt mal in diese ganze GitHub-Schiene nicht so tief rein, weil ich nicht weiß, wie euch das interessiert. Wir haben ja nachher noch zweite Hälfte Zeit für Fragen und tiefer reinzugehen. Also wenn da irgendwie Bedarf ist, sich das mal im Detail anzuschauen, können wir dann nachher gerne im Detail hineingehen in die Inhalte. Genau, was sind so aus unserer Sicht die nächsten Schritte? Was steht so in diesem Jahr auch noch an? Zum einen mal wird es ein sogenannten LernOS Memex geben als persönliches Gedächtnis. Also man merkt immer wieder, dass es für Wissensarbeiter recht wichtig ist, so diese Grundstruktur des eigenen Denkens und wie organisiere ich mich irgendwie auch extern abzubilden, dass ich Dinge schnell im Zugriff habe. Wenn ihr mal nach Memex googelt, das ist die Abkürzung für Memory Extender. Das ist ein Begriff, der wurde im Paper vom Vannevar Bush, heißt er, das war der Dean von der Stanford University, schon in den 1940er Jahren verwendet. Und ein bisschen später kam auch so ein Bild dazu. Da war das noch so ein Holzschreibtisch mit so einer Mechanik, da war so eine Durchlichtplatte drauf. Da konnte ich Papiere oder Bücher drauflegen, da hatte ich so ein Steckbrett wie so eine Tastatur. Dann wurde das in dem Schreibtisch in so einer Mechanik gespeichert und dann hatte ich wie so zwei Monitore, konnte ich dann über die Mechanik quasi die gespeicherten Inhalte wieder anzeigen lassen. Also da kommt so die Idee des Memex her. Man könnte sagen, dass so Dinge wie Wikisysteme, also Ward Cunningham oder Blogs, wo ich Dinge sammle oder meine Bookmark-Sammlung, alles so Teilfacetten von so Memexen sind, ne, wo ich als Wissensarbeiter wie so meine persönliche Wikipedia mitführe. Und das ist quasi die Idee, so einen vorstrukturierten Memex, in dem die ganzen Ansatzpunkte für wo dokumentiere ich meine Ziele, wo steht mein Netzwerk, wo habe ich meine Projektliste, wo sind die wichtigsten Lessons Learned zu Aufgaben, die ich habe, einfach schon als Vorstrukturierung drin ist. Wir wollen das so ähnlich machen wie David Allen auch, der sagt, for getting things done, das ist toolagnostisch, also es geht da nicht drum, bestimmte Tools zu promoten oder zu sagen, so ein Memex kann man nur mit einem bestimmten Tool abbilden. Die Idee ist eher, eine Struktur zu beschreiben und die dann in ein, zwei Tools mal exemplarisch abzubilden. Da hatte ich jetzt vor kurzem eine Twitter-Umfrage gemacht, da kam mit weiten Abstand irgendwie OneNote raus, also das ist das, was die meisten so als ihr ausgelagertes Gehirn verwenden, und das heißt, da wird jetzt im ersten Quartal mal so ein erstes Template auf OneNote-Basis veröffentlicht werden. Das ist generell was wir merken, dass Office 365, wo ja OneNote ein Teil davon ist, gerade ein sehr starker Treiber ist. Also wir sind auch dran, so ein Office 365 Edition des LernOS Guides zu machen, wo diese ganzen Aufgaben, die man macht, eben nicht neutral beschrieben ist. Da ist dann nicht irgendein soziales Netzwerk drin, sondern ist dann Yammer drin, oder wenn ich Getting Things Done praktiziere, wird auf Planner und To-Do abgezielt. Also für diejenigen, die da vielleicht gerade privat oder in der Firma mit Office 365 zugange sind, lohnt sich vielleicht Ende erstes Quartal oder im zweiten mal auf die LernOS-Seite zu schauen, da wird es was geben. Dann merken wir, dass die Community mittlerweile so groß wird. Also die Community-Plattform hat jetzt, glaube ich, 1020 Leute, die da drauf sind. In den Calls sind immer so 50, 60 drin. Dass es schon gar nicht mehr so einfach ist, auf der einen Seite Überblick zu bewahren und natürlich auch sehr viel Arbeit anfällt. Also neue Community-Mitglieder willkommen heißen. Jemand hat eine Frage, wie setzt man Guide auf GitHub auf? Wo sind die Templates? Wann ist der nächste Community-Event? Wo finde ich die Dokumentationen? Dem wollen wir jetzt damit begegnen, dass wir eben so Rollen und Teams in der Community etablieren, wo man einfach sagt, auf sowas wie im Circle Finder gibt es 2-3 Leute, die sich darum kümmern. Wenn da ein neuer Eintrag ist, dann posten die das vielleicht auch über einen Twitter-Account und helfen Leute oder boarden neue an. Oder über ein paar Leute, die so aus dem im Technischen recht fit sind, habt ihr ja auch vorhin gesagt, Danny und Thomas, ne, das ist immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der sich auskennt, also hat man auch mal jemanden, der einem GitHub so ein bisschen zeigt oder was mit Markdown auf sich hat. Also das ist was, ne, falls sich da jemand berufen fühlt, gerne mitmachen möchte. Muss auch nicht technisch sein, auch Visualisierung der Guides, alle möglichen Übersetzungen ist ein Riesenthema, da sind wir sehr, sehr offen fürs Mitmachen. Dann natürlich irgendwie die Verbreitung in die Regionen, also wir haben recht viele E-Mails und so, die sagen, ah, wann ist denn die nächste Veranstaltung bei uns in der Region, ist für uns natürlich schwierig. Wir machen hier so ein Dojo in Nürnberg, also so eine Tagesveranstaltung, alle 3 Monate, 10 bis 16 Uhr. Gibt in Wien, gibt es schon ein Meetup, typisches Format eben am Abend, aber das ist die Idee, das sozusagen zu verbreiten, da ein bisschen Support zu bieten für Leute, die Meetups aufbauen wollen, denen zu helfen mit Materialien, mit Ideen, wie man so ein Meetup gestalten kann. Das ist was auf dem Plan steht. Und so ein bisschen noch in die weitere Zukunft geschaut, eigentlich die Idee von LernOS Spaces, also in Anlehnung an Coworking Spaces, Makerspaces, Hackerspaces, also regelmäßige Orte, wo sich einfach Community treffen kann. Ne, wenn ihr an den Anfang von meinem Beitrag zurückdenkt, da habe ich über Schulen und Hochschulen gesprochen. Das sind ja so typische Orte des Lernens. Ne, manche Firmen haben so Sachen wie eine Corporate University oder eine Akademie, ne, wo aber meist nur recht formelles Lernen betrieben wird. Also das ist so die Idee, wie kann man dezentral in verschiedenen Städten, Regionen, aber auch in Organisationen solche Spaces temporär oder dauerhaft aufbauen. Mit welchem Material, mit welchen Rollen, mit welchem Programm, mit welchen Veranstaltungen oder Projekten muss ich die bestücken, dass sich da eben in dem jeweiligen Kontext eine lebendige Organisation entwickelt. Also das ist nochmal so ein bisschen das noch dickere Brett zu bohren, als jetzt Meetups oder Dojos zu etablieren. Für diejenigen, die in der Corporate Learning Community unterwegs sind, da ist ja dieses Jahr das Jahresthema die Gestaltung von Lernräumen, physische und virtuelle Lernräume. Und da werden wir uns mit dieser Idee Lernware Spaces ein bisschen dranhängen, weil wir da einfach mal so eine Übersicht machen wollen, was gibt es überhaupt für Arten von Räumen, sowohl im digitalen als auch im physischen. Wie kann man die ausstatten? Welche Formate gibt es da? Und das wollen wir eben so dokumentieren, dass da so eine Art Toolkit oder Toolbox für LernOS Space Designer draus wird. Und natürlich hier die Akademie Nürnberg soll da so eine Prototypenrolle spielen. Also da wollen wir einfach viel ausprobieren und das dann eben auch dokumentieren, zur Verfügung stellen für andere, die das nachmachen wollen. Ja, dann kommen wir schon so ein bisschen zum Ende, zumindest Input-Teils. Dann können wir in den interaktiven Teil übergehen. Falls ihr sagt, das ist interessant für euch, wir haben deutschsprachig in der cognion.de/lernos quasi gebündelt, was es alles gibt. Da findet ihr die Links zu den aktuellen Leitfäden. Die tun wir auch immer aktualisieren, wenn es was Neues gibt, sowohl aus dem Kern als auch von der Toolbox. Da sind auch die Termine immer drauf. Dann gibt es die Community unter community.cognion.de. Muss man sich zwar anmelden, ist aber kostenlos. Wie gesagt, sind so gute 1000 Leute aktiv. Dort hat man dann die einzelnen Themen, also was weiß ich, wenn jetzt einer mit dem LernOS Podcasting Guide das Podcasten lernen will, findet er dort eben eine eigene Kategorie, wo er seine Fragen stellen kann, wo wir jetzt eben versuchen, auch so LernOS Guides auszuprägen, wo da jemand sagt, jetzt tue ich auf der Kategorie mal einen Monat lang mitlesen und helfe jemand, der vielleicht eine Frage zum Podcasting hat. Dann Twitter natürlich, lern_os und der Hashtag, den wir jetzt auch für die Veranstaltung heute verwendet haben, LernOS. Es gibt auf dem Corporate Learning Camp 19.20.3. eine sogenannte LernOS Assembly, also da wird über 2 Tage an 2 Tischen Programm gemacht. Wer dort ist, kann gerne kommen, sich da informieren, seine Fragen stellen. Und wir haben eine Jahresveranstaltung, die haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen. Zum Kreis von LernOS-Supportern. Das sind Firmen, die das ganze Material intensiver nutzen, die sich dann auch sogar auch bereit erklären, Host zu sein für so eine Veranstaltung. Da waren wir letztes Jahr bei der Lebensversicherung von 1871 in München. Und dieses Jahr haben wir sogar ausgeweitet. Da wird es über 1,5 Tage sein, die Veranstaltung. Und ist am 23. 24. Juni bei der Telekom in Bonn. Tickets dafür gibt es dann ab dem 3.2., falls da jemand Lust hat zu kommen. Genau, also ich hoffe, euch da so ein bisschen Lust gemacht zu haben für das lebenslange Lernen. Ich sage auch immer, LernOS ist eine Sammlung von Methoden, eine Methode, aber nicht die Methode. Also letztendlich muss da jeder seinen eigenen Ansatz finden. Das ist ganz wichtig. So ein One-Size-Fits-All gibt es da, glaube ich, nicht. Jeder Lerner, jede Lernerin ist ein bisschen anders. Der eine mag es eher strukturiert, der andere mag es eher kreativ. Deswegen ist eigentlich das Wichtigste, sich das vorzunehmen, seinen eigenen Lernprozess kontinuierlich zu verbessern. Da wünsche ich euch viel Glück dabei. Ich sage, keep calm and learn on. Und bin jetzt froh, vielleicht noch die eine oder andere Frage von euch zu kriegen und zu beantworten oder auch einfach offen zu diskutieren hier. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, Simon.
Super. Vielen Dank, Simon. Danke, danke,
danke. So, jetzt könnt ihr natürlich oben nämlich eure Frage stellen. Was ganz wichtig ist, bitte nicht anonym stellen, weil ich kann sie dann zwar vorlesen, aber ich kann euch nicht auf die Bühne nämlich einladen, so damit ihr eure Frage selbst vorstellen könnt. Wir haben uns das so vorgestellt. Wenn ihr eine Frage habt, dann werde ich euch nämlich auf die Bühne bitten. Dann könnt ihr die Frage nochmal selbst nämlich formulieren. Und wenn ihr fertig seid, dann kommt die nächste Frage dran. Und jetzt könnt ihr loslegen.
Genau. Es gab aber vorhin einen Kommentar von einem anonymen Benutzer. Das war zu dem Slide mit den 4 Bestandteilen, aus denen sich LernOS zusammensetzt. Mhm. Und sehr spannendes Slide. Ich bin gespannt, zu diesen 4 Punkten im Zusammenhang mehr zu erfahren.
Also ich kann ja mal für die das vielleicht sich gar nicht vorstellen können, wie diese Verbindung ist. Moment, seht ihr jetzt was?
Ja.
Also was ich offen habe, ist quasi mal dieser LernOS für dich Leitfaden, also der Leitfaden auf individueller Ebene. Ja, und dieses Verknüpfen passiert quasi dadurch, dass ich innerhalb eines Sprints jetzt einen Lernpfad durchlaufe, ne, und da zum Beispiel entweder mache ich das als Autodidakt in einem Lerntandem oder in einem Circle wie bei Woll, was wir empfehlen, weil es immer gut ist, mit 4, 5 anderen das zusammen zu machen, ne, durchlaufe ich hier so einen Lernpfad Ne? Das sind dann jeweils 11 Übungen in der Regel. Einmal für Getting Things Done, einmal für Objective Key Results, einmal diese verkürzte WOL, ne? Um quasi diese Methodik mir anzueignen. Unsere Erfahrung ist, dass man in der Regel, ja, viele Leute sich vorher mit den Inhalten des Lernpfads gar nicht so intensiv beschäftigen und dann so der erste Sprint dafür gedacht ist, erstmal so Überblick zu gewinnen und man im zweiten Sprint dann vielleicht erst die eigentliche Materie erlernt, also vielleicht ein Vorbereitungsstudium und ein vertiefendes Studium. Ja, und dann hat man das aber quasi drauf, das heißt, mein ganzes Jahr ist jetzt sozusagen in Sprints durchgetaktet, wo ich jeweils 5 OKRs pro Sprint habe, wovon auch 2 Lernziele sind, die nichts mit meinem Arbeitsalltag zu tun haben. Ja, und das durchläuft man dann natürlich nicht 10-mal den gleichen Lernpfad, sondern das ist eher so, ich hatte es vorhin mal erwähnt, das Lernen, ne, sozusagen eine Methodik lernen, die man dann einfach für sich verwendet und verfeinert im Laufe der Zeit. Also ich habe Getting Things Done auf einem Barcamp 2006 kennengelernt und würde nicht sagen, dass ich die perfekte Implementierung habe. In jedem Jahr gibt es immer noch Dinge, die ich angehe, die man verbessern kann. Also das ist so vielleicht ein paar Sätze zum Zusammenspiel dieser Methodik.
Genau, wir haben auch noch weitere Fragen bekommen. Einmal, ob dieser Wissenspool per Smartphone zugreifbar ist.
Ich hatte ja gesagt, diese Leitfäden, die wir machen, da gibt es jetzt, das ist ganz neu, eine Webversion, die werden wir im Laufe des Jahres auch in alle Leitfäden einziehen. Die ist responsiv, also die funktioniert auf dem Desktop genauso wie auf dem Browser, genauso wie auf dem Smartphone oder Tablet. Dann gibt es natürlich die Versionen wie E-Books beispielsweise, also es gibt eine Mobi und eine EPUB-Version, also egal, ob ihr ein Kindle oder ein anderen E-Book-Reader habt, kann man sich das auf dem E-Book-Reader, entweder auf die E-Book-Reader-Hardware oder ich lese ganz viel und kommentiere vor allen Dingen ganz viel Guides in der Kindle-App auf dem Smartphone, ne, dass ich im Zug sitze und mir die Sachen durchlese und gleich meine Annotationen reinmache. Ne, und der Ort, wo ich sozusagen LernOS für mich dann materialisiere, also wo ich meine Projekte liste, meine Aufgaben gelistet sind, Lessons Learned zu Aufgaben, Kommentare zu meinem Netzwerk, ganzen Links, die ich brauche, das ist eben genau dieser Memex, ne, wo es jetzt keine LernOS-App dafür gibt, sondern da ist eher die Idee, dass man das sozusagen so ähnlich wie Getting Things Done das empfiehlt, in seiner eigenen Infrastruktur einrichtet, also in OneNote, Office 365 oder in Evernote und im Google-Universum oder in Joplin oder in WordPress. Also da, wenn ihr auf die Getting Things Done-Seite schaut, gibt es mittlerweile so einen Shop, wo es so Implementierungsguides für verschiedene Tools gibt. Soweit sind wir noch nicht, aber so könnte man sich das vorstellen, ne, dass diese Umsetzungen dann einmal beschrieben sind, exemplarisch in oft verwendeten Werkzeugen gezeigt ist und es da auch Vorlagen zum Download gibt, man das aber auch in ganz exotische Systeme überführt. Es gibt auch in der Community die ersten Ansätze, sozusagen diese Unterstützung für Circle in Apps abzubilden. Das ist zum Beispiel der Robert von iRooms. Ne, der hat den Circle Guide zusammen mit den Lernpfaden in die iRooms App übersetzt. Wer da am 7.2. Lust und Zeit hat, beim Community Call um 13 Uhr dabei zu sein, da wird der Robert das mal zeigen, wie das funktioniert und mal in die App reinschauen lassen.
Dann kam noch eine Frage, wo man diesen LernOS-Leitfaden bekommt.
Also ich zeige es mal im Web. Es gibt die Seite cognion.de/lernos. Das ist die deutsche Seite. Dort gibt es so eine kleine Einführung. Hier rechts ist so ein 5-Minuten-Video. Rechts in der Seitenleiste seht ihr immer die nächsten Termine. Also wann sind die Community Calls, die Dojos, das Camp. Ne, und hier sieht man dann quasi die Inhalte für den Kern. Also LernOS für Organisationen, für Teams, für dich. Ne? Dieser für Individuen, der ist veröffentlicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel klicke, PDF, deutsche Version, dann lande ich hier sozusagen bei einem Download-Link, wo ich mir das PDF runterladen kann, was ich euch gerade gezeigt habe. Das Gleiche kann ich machen mit SlideShare, also auch Deutsch und Englisch, gibt die beiden Sprachen. Und, was ich vorhin angedeutet habe, wer das möchte, wer da an die Quellen ran möchte, der kann auch hier mal auf GitHub, da gibt es dann diese LernOS for You-Quellen. Da muss man sich erstmal so ein bisschen orientieren. Also im Wesentlichen kann man sagen, dieser Kasten hier, der so ein bisschen aussieht wie ein Dateisystem, da leben die ganzen Quellen, da gibt es eben pro Sprachvariante, seht ihr jetzt hier, Deutsch und Englisch, jeweils ein Verzeichnis. Da innen drin liegen die ganzen Dokumente, also PDF, Mobi, HTML-Version, Word-Version, wenn einer sagt, ich will den Guide, aber 4 Übungen will ich umschreiben und das Deckblatt soll anders aussehen, kann ich es mir auch in Word runterladen. Und in dem Images-Verzeichnis, da leben die ganzen Bilder, die innen drin verwendet werden. Auch die sind Open Source. Das heißt, sowas wie jetzt ein Bild von einem LernOS Circle, wenn ihr das im Guide findet. Ich mache mal ein bisschen größer, weiß nicht, ob man das lesen kann. Die gibt es hier immer in so einer PNG-Version. Also das ist ein binäres Bildformat, was man halt in Word und so einfügen kann. Und hier unten gibt es dann immer auch die SVG-Version. davon. SVG steht für Scalable Vector Graphics. Also die kann man dann in einem Programm wie Adobe Illustrator oder wir achten darauf, dass es immer auch ein Open-Source-Software gibt, mit dem man es machen kann. Inkscape nutzen wir in dem Fall, öffnen und kann dann auch die Grafiken verändern. Und die Idee ist, dass ich mir als Firma jetzt zum Beispiel, das haben wir hier in dem For You-Guide noch nicht, ich zeige euch das mal im Podcasting-Guide vielleicht. Da gibt es dann sogar die einzelnen Kapitel des Guides, sieht man hier, als einzelne Dateien. Und da könnte ich jetzt als Firma sagen, was weiß ich, fürs Podcasting bestimmte Anwendungen dürfen bei uns nicht benutzt werden. Das heißt, ich modifiziere dann das Kapitel Software für Podcasting und sage, bei uns gibt es nur die zwei und schmeiße den Rest raus und mache mir da quasi einen gecustomized Guide. Das ist, was der, kennt vielleicht der eine oder andere von euch, der Leonid von VW, der im Podcasting da recht aktiv ist, wo der gerade dran arbeitet mit einem Podcasting Guide, um das eben zu modularisieren, um sich da eigene Guides zusammenbauen zu können. Ich habe es gesagt, one size fits all. Gibt es aus unserer Sicht nicht, sondern jede Organisation, aber auch jedes Individuum muss sich so seinen Ansatz da selber zusammenbauen. Es gibt ja auch selten zwei Leute, die das gleiche Buch lesen und exakt die gleichen Schlüsse daraus ziehen. Also das ist so der Ort. Genau. Was man vielleicht noch sagen kann, das ist ein bisschen schwierig noch. Es gibt auch noch diese Seite lernos.org. Das ist im Moment unsere englische Anlaufstelle. Also falls ihr Kollegen habt, die Englisch spricht. Danny hat vorhin gemeint, wir sind international, aber es war, glaube ich, alles Dachraum. Also die Cognion.de Lernos ist Anlaufstelle für Deutschsprache. Ist auch hier nochmal verlinkt. Aber es gibt so eine Basisinfo mit den wichtigsten Links und Terminen und eine FAQ auch in Englisch. Wollen wir auch im Laufe des Jahres irgendwie angehen, dass die zwei Seiten synchron sind. Also dass man auf der einen Seite quasi Deutsch und Englisch gleichermaßen findet.
Super. Geht auch gleich weiter mit dem Reinhard Anton. Da ist die Frage, gibt es im Sinne des Slides eine gute zusammengestellte Info? Und die zweite Frage ist, wie kann ich am besten konkret loslegen? Also in München. Ich lade den Reinhard mal auf die Bühne, mal gucken, ob er sich traut. Oh ja.
Ich kann mich jetzt hören.
Ja, super.
Ja.
Grüß dich.
Also, und Deutsch spreche ich auch. Also, vielen Dank für die Bühne. Und ich denke, diese Guideline, von der du gesprochen hast, die beantwortet wahrscheinlich die erste Frage. Ich fand also diese vier Themen zusammengefasst sehr interessant und aufeinander zugeschnitten. Möglichst kompakt hätte mich die Information interessiert. Und ich glaube, den zweiten Teil der Frage, den habt ihr auch beantwortet. Wie schon gesagt, ich bin müde und würde gerne konkret loslegen und muss dazu wohl an einem Call teilnehmen, beziehungsweise hier irgendwie in München über Circle Finder mögliche Kontakte und Partner finden, richtig?
Genau, also das ist eigentlich immer der einfachste Weg, über einen Circle ranzugehen, ne? Zu sagen, man traut sich da gemeinsam rein, der eine kann das, der andere weiß das, entweder halt in Präsenz oder virtuell. Schade natürlich nicht, wenn WOL-Erfahrene dabei sind, weil die so diesen Circle-Mechanismus schon kennen. Ne,
mache ich parallel.
Ja, perfekt. Also da kennst du dich ja bestens aus. Ne, wir haben hier innen, ich habe jetzt gerade mal diese Community-Plattform, Connect heißt die, aufgemacht, communitycognion.de. Da gibt es bei den wenn ihr hier oben auf Kategorien klickt, gibt es hier diesen Circle Finder und da gibt es eben genau Gesuche, Gebote, ne, wo man eben dann, was weiß ich, für Sketchnote, Circle und so weiter eben Leute suchen kann. Da war jetzt neulich, die haben sich gefunden. Wir archivieren auch immer die weg, die sich dann gefunden haben. Also da sieht man so, wenn ich da einen neuen Post mache, sage ich eben, will ich gleich Koordinator sein? Welche Sprachen soll der haben? Will ich online oder face-to-face? Wann soll das losgehen? Ne? Und dann finden sich da Leute zusammen. Und wenn du in München bist, ist es sicher auch nicht schlecht, mal so einen Community-Call aufzuschlagen und mal kurz zu sagen, ich suche nach einem Circle. Das ist nämlich immer recht effizient. Ne? Digital kommt es dann immer drauf an, wer sieht es gerade, findet sich da jemand zusammen. Und das sind mit Leuten wie dem Alex Rose von 11.18.71, Allianz, da gibt es einen Haufen Leute, die sich da gut auskennen und wo immer dann Leute da sind, die gerade einen Circle auch starten wollen.
Super, vielen Dank.
Und wenn du super engagiert bist, dann startest du natürlich das Münchner LernOS Meetup, was auch cool wäre. Was vielleicht auch noch ein Tipp ist, die Petra hat jetzt neulich, Petra Hock von Audi, die hat ja auf Twitter geschrieben, die machen jetzt bei der 11.18.71 das erste WOL-Meetup. Das ist irgendwann demnächst. Datum habe ich nicht im Blick. Lässt sich aber sicher herausfinden. Und da sind die ganzen LernOS-Leute von 11.18.71 auch dabei. Also das ist auch so eine regionale Anlaufstelle jetzt, wo man sicher Interessierte findet.
Ich habe mich für heute für irgendwas angemeldet, das ist Anfang nächsten Monats. Das ist das wahrscheinlich.
Für irgendwas angemeldet ist schon mal gut, ja. Genau. Das führt meist weiter.
Genau. Meine Empfehlung noch, also wenn man nämlich ein Circle sieht, also sucht, nämlich nutzt bitte nämlich die sozialen Netzwerke, weil da habt ihr den größten Erfolg. Ich meine, etwas in einem Circle Finder zu posten ist gut, aber man muss schon ein bisschen selbst aktiv werden und Werbung machen.
Das ist so ein bisschen, wenn man was auf eBay verkaufen will, man stellt es auf eBay und postet es dann auf Facebook oder LinkedIn. Also
genau.
Die Kombi macht's da. Ja, ich habe übrigens gerade geschaut, am Moment, jetzt habe ich es wieder weggemacht. Am 4. März ist das WOL-Meetup in München. 18.30 Uhr, Lebensversicherung 1871.
Genau, das hat der Rainer Bartel auch in die Kommentare geschrieben.
Ja, super, perfekt.
Guter Mann.
Auch
genau, dann kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Wir haben hier noch die Cornelia Dietz. Ich lade sie mal parallel auf die Bühne ein. Sie fragt, ob ihr schon Erkenntnisse habt, wie man die Motivation von Mitarbeitern freisetzen kann für das lebenslange Lernen. Denn ein Du solltest lernen, weil die Umwelt das heute von dir fordert, ist ja keine positive intrinsische Lernmotivation. Wie wahr?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, ja.
Guck mal, hat auch geklappt. Ich glaube, sie ist...
Hallo, könnt ihr mich hören?
Hi.
Ja.
Super. Hallo zusammen.
Du willst deine Frage nochmal stellen oder war das schon eine gute Zusammenfassung?
Ja, das war schon eine gute Zusammenfassung. Also die Situation ist, dass ich gerade in der Firma versuche, lebenslanges Lernen zu vermitteln. Ich stehe gerade ganz am Anfang und da komme ich doch einfach auch auf die Charaktere, die halt vielleicht nicht lernen wollen und wo ich natürlich, wenn ich dich, Simon, höre, was du sagst, warum das wichtig ist mit FUKA etc., mir ist es total klar, beziehungsweise ich bin einfach motiviert zu lernen, aber wie spreche ich denn mit den Mitarbeitern, die das nicht sind? Also ich kann ja keine Motivation verordnen, es geht ja nicht, ne? Und gerade wenn es um lebenslanges Lernen geht, ist es ja auch der Mindshift, der stattfinden muss. Und mich interessiert einfach, ihr habt euch da sicher schon viele Gedanken gemacht, was sind da eure Kernerkenntnisse oder was sagt ihr auch, gerade wenn es darum geht, das in Firmen verständlich zu machen, verstehbar zu machen, lebenslanges Lernen ist was Gutes. Wie macht ihr das? Wie motiviert ihr? Und um jetzt nicht zu sagen, Zeigefinger, ja, ihr solltet, weil FUKA droht und so. Na,
das ja, genau, das bringt nichts, ja, genau. Firma ist natürlich nochmal ein spezielles Umfeld, würde ich sagen, ein wichtiges, aber auch ein sehr eigenes, weil, wie soll ich sagen, dort, es herrscht so ein bisschen das Paradigma, die Idee, das Ziel einer Organisation ist es, Geld zu verdienen und alles, was nicht auf das Geldverdienen hinarbeitet, ist Verschwendung und muss so klein wie möglich gehalten werden. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht den Podcast gehört hat. Ich habe auf dem Wallcamp auch war, mit der Katharina Krenz von Bosch dort eine Session gemacht zu KPIs für Woll, Barcamps, Community Management, also so im Wesentlichen für das informelle Lernen. Und das ist eine ganz schön harte Nuss, weil es Katha da die Story erzählt hat, wie schwierig es ist, den Volkmar Denner, den CEO von Bosch, davon zu überzeugen, dass es sich für eine Organisation lohnt, in dieses informelle Lernen zu investieren. Und das ist aber, glaube ich, genau auch der Knackpunkt. In meiner Erfahrung ist es eigentlich selten so, dass sich Leute hinsetzen und sagen, sie wollen nicht lernen oder sie sagen das nur fördergründig. Dahinter steckt eigentlich immer die Umfelder, die Rahmenbedingungen in Organisationen sind so, dass es den Leuten wahnsinnig schwierig gemacht wird. Mhm. Also sprich, ich sitze an meinem Schreibtisch, schaue ein Video auf YouTube an, der Chef kommt hinten dran vorbei und sagt, Mensch, du hast Zeit, YouTube zu lernen, hast du nichts zum Arbeiten. Oder ich bin mal einen Tag nicht im Büro, weil ich auf dem Barcamp bin und dann höre ich mir so Sachen an wie, du musst ja Zeit haben, hast bestimmt nur Kaffee getrunken. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, an diese Rahmenbedingungen ranzugehen und von der Organisation aus Ort zu schaffen, Freiräume im Sinne von Raum und Zeit zu schaffen und auch Signale zu setzen, dass ich das möchte, dass ich möchte, dass Leute sich austauschen, sich treffen, das, was so leicht gesagt ist, in Woll, eine Beziehung aufbauen. Das geht ja nur darüber, dass man Zeit miteinander verbringt, über Dinge spricht und das ist in der Regel halt nicht gleich. Ich mache ein Projekt zusammen, was der Firma dann Geld bringt. Da rein muss ich investieren, weil umgekehrt glaube ich fest dran, dass der Haupt-ROI, also der Haupt-Return on Invest sozusagen dafür für eine Firma ist, dass es die in 20 Jahren noch gibt. Also wenn diese ganzen Hypothesen stimmen mit dem Wandel der Umwelt, ne, dann werden einfach Firmen, die da nicht ausreichend investieren in den Lernprozess, die werden einfach entweder verschwinden von der Bildfläche oder halt sehr große Schmerzen erleiden. Ne? Und das ist was man weder als Firma möchte, noch als Individuum möchte. Und deswegen glaube ich, ist es, je schneller man sozusagen erkennt, dass neben diesem Arbeitsprozess eben auch der Lernprozess ein wichtiger ist, desto leichter tut man sich da.
Also ich stimme dir da vollkommen zu, dass die Rahmenbedingungen von oben her gegeben werden müssen, dass die Kultur dazu auch etabliert werden muss, etc. Ich glaube, da sind wir auch sehr gut dabei. Was ich jetzt spannend fand, war dein Satz, der fast schon unterging, dass du gesagt hast, du glaubst ja dran, dass die Mitarbeiter eigentlich immer von sich aus motiviert sind. Das wollte ich jetzt nochmal verstärken. Also habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, ich schaue mal gerade parallel, ob ich dieses Bild finde. Es gibt eine sehr schöne Grafik von dem Chick Thompson. Das ist so ein, da was ist er? Ja, Moment, teile ich mal. Also das, was man ganz oft findet, ist sowas wie dieses Modell Theorie X, Theorie Y zum Beispiel. Ne? Also man sagt, wenn ich die Mitarbeiter nicht beaufsichtige, was machen die dann? Trinken sie den berüchtigten Kaffee oder tun sie was im Sinne der Firma ist? Theorie X sagt, die gehen Kaffee trinken. Theorie Y sagt, sie machen was sinnvoll für die Firma ist oder halt für den jeweiligen Kontext oder Organisation. Mein Eindruck ist, von diesen Ynern gibt es erstmal viel mehr als von den Xern, die das ausnutzen. Dementsprechend würde ich mein System in der Organisation auch eher dafür bauen. Ne? Eine zweite Quelle, die ich gern verwende, weiß nicht, seht ihr das jetzt wieder? Was passiert ab 5 plus? Ja. Na, das ist eine Grafik von einem Chick Thompson aus dem Buch What a Great Idea. Und der hat mal anhand von so einem Indikatorenkatalog versucht rauszufinden, was passiert eigentlich mit Kreativität und Lernen mit Menschen. Hat so einen Index entwickelt, Maximum ist 100%. Und da sieht man, dass Leute, die so 5 Jahre oder jünger sind, die sind nahezu auf diesem 100%-Level. Na, und jetzt geht die Grafik, da gehe ich Richtung 8 Jahre, 10 Jahre, geht die relativ schnell auf ein Drittel runter, bis man zu einem Punkt kommt mit 44, den nennt er den Point of Terminal Seriousness. Und dann wird die Kurve flach und ich zeige die auch immer nur hier bis zu der Stelle, wo Ruhestand steht und frage dann die Leute im Workshop mal so eine Runde, wie sie denn das interpretieren. Und da kommen wilde Dinge. Ja, wenn man älter wird, ist man konservativ und will, dass alles stabil bleibt und so weiter. Also ganzen Vorurteile. Und dann zeige ich den letzten Pfeil, der hinten wieder hochgeht. Und das ist eigentlich für mich ein Signal, dass das Problem nicht so sehr die Individuen sind und ich jetzt da mit so einer Art Karotten Leute locken muss, dass Lernen toll ist, sondern angefangen beim Kindergarten, bei den Schulen, bei den Arbeitsumfeldern, bauen wir Systeme um die Menschen rum, die ihnen diese Kreativität und den Willen zum Lernen entweder aberziehen oder halt ihn unterdrücken oder ihn sich in der Freizeit ausleben lassen. Sieht man auch oft. Ne? Am Job machen die Leute dann 9-to-5, das spielt halt das Geld ein. In der Freizeit, in Vereinen und so weiter sind die hochkreativ und bauen Häuser und machen Projekte mit ihren Kindern. Und erst wenn sie in den Ruhestand gehen, geht der Pfeil wieder hoch. Also ich finde es schwierig oder finde es wichtig, genau drauf zu gucken, liegt das Problem wirklich bei den Leuten, dass sie nicht wollen oder liegt es bei den Systemen in den Organisationen, die das einfach kontinuierlich unterdrücken und nicht wertschätzen, wenn es Aktivität in die Richtung geht.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Gerade noch ein paar, jetzt ist es wieder verschwunden, ein paar zu diesem Thema jetzt geschrieben. Der Moritz Meissner meinte am besten einen direkten und unmittelbaren Vorteil in Aussicht stellen. Der Michael hat sich verabschiedet und wird sich den Rest online ansehen. Michael, falls du noch da bist, tschüss, schönen Abend, war schön, dass du da warst. Und, oh Gott, jetzt kommt wieder Yao. Ich hoffe, Yao ist richtig ausgesprochen. Ich denke, dass sich HR dafür einsetzen muss, dass Mitarbeiter lebenslang lernen. Habe ich jetzt mal vorgezogen, weil das da zum Thema passt.
Ja, ich würde vielleicht sagen, müsste. Also so ähnlich wie im ganzen Bereich Digitalisierung, wo ja auch HR sagt, wir müssen da eigentlich eine wichtige Rolle spielen und Leute qualifizieren, ist es leider in der Praxis so, dass die oft sowohl, was sie selber vom Vorleben angeht, als auch ihr Engagement für die Mitarbeiter relativ weit hinten dran sind. Ganz viele dieser neueren Initiativen, seien das Community Management, Barcamps machen, Hackathons, Dojos, Working Out Loud einführen, kommen ja witzigerweise gerade nicht aus den HR-Abteilungen. Die kommen daher, wo Ich habe vorhin diese Halbwertszeitkurve von Wissen gezeigt, da wo eben dieses Wissen sehr schnell verfällt und ich halt schnell lernen muss. Und das sind eben oft entweder IT, Technologie, Vorentwicklungsabteilungen oder R&D-Entwicklungsbereiche. Und HR ist, wenn ich es mal jetzt schwarz-weiß, gibt natürlich auch andere, noch viel zu oft damit beschäftigt, irgendwie ihren Weiterbildungskatalog in PDF zu verwalten und auszudrucken. Also vielleicht das Postulat oder der Wunsch, ja, PEler und HRler, geht da voran, macht es, brecht die Lanze für lebenslanges Lernen und geht da vielleicht auch mal Wege, die jenseits von Klassenraumseminaren und E-Learnings, durch die man sich durchklicken muss, ist. Weil das ist es, glaube ich, nicht. Also wäre mit einem Web-Based Training, glaube ich, niemand für lebenslanges Lernen motivieren, auch wenn da noch so schöne Animationen drin sind.
Das ist wohl wahr.
Jetzt kriege ich bestimmt so einen HR-Shitstorm irgendwie, aber... Ist die Beobachtung, ist auch nur, wie gesagt, ist ja nur in meinem Umfeld sozusagen, das, was ich wahrnehme. Ihr könnt gerne auf die Bühne kommen und sagen, bei uns ist ganz anders. Bei uns ist HR sozusagen der Protagonist und die Speerspitze für lebenslanges Lernen. Gibt es ja auch, es gab ja bei Bosch zum Beispiel, gab es ja diesen Artikel auf dem Fokus von dem Volkmar Denner, wo er viel über Learn Agility und Learning Organization auch geschrieben hat. Also das gibt es schon, aber ich würde es jetzt nicht als so den Mainstream sehen.
Okay, dann kommen wir einmal zur nächsten Frage von dem Johnny. Es wurde nun viel von Mitarbeitern und Angestellten geredet. Habt ihr Erfahrungen mit Lernausgruppen aus Selbstständigen oder Freelancern?
Ja, also das ist so wie Getting Things Done auch. Es gibt natürlich viele, die das für sich selber machen, teilweise die in Firmen sind, aber das einfach für sich als Persönlichkeitsentwicklung machen. Ich kenne viel, wir haben Kontakt zu vielen Volkshochschulen, wo das in Volkshochschulen angeboten wird, wo das auch Leute einfach privat machen, für sich selbst erlernen. Also ich glaube, gerade dieses lebenslange Lernen, das ist was Gesellschaftliches, das ist auch ein Fortschreiben eines Bildungsprozesses, der vielleicht mit der Schule angefangen hat. Und ich würde auf jeden Fall davor warnen, das jetzt nur als so ein Tool oder Methodik zu sehen, um das Hamsterrad in Firmen noch schneller drehen zu lassen und Leute noch mehr abarbeiten zu lassen. Also das ist tatsächlich auch so, dass wir das sehen, dass die... Für mich war ja ein Ansatz, Getting Things Done in LernOS reinzubringen, auch eine Aussage in Volt Circle, dass jemand gesagt hat, ich habe keine Zeit in meiner Arbeitszeit, mein Volt-Ziel zu verfolgen. Ich kann das nicht. Ne? Und ich dann gesagt habe, naja, steigt halt in Getting Things Done ein, dann schaufelt ihr euch schnell 10-15% Zeit frei. Dann müsst ihr dafür sorgen, dass euer Chef das nicht sieht, dass diese Zeit frei ist, weil dann ist da gleich ein neues Projekt drin. Und dann habt ihr Zeit, quasi eure 2 Stunden Volt in der Woche zu machen. Ne, also das kann ich durchaus auch als so ein Hack verwenden, ja, so lifehacker.com mäßig, um mich selber da handlungsfähiger zu machen. Weil ich glaube, mit dem 20. Jahrhundert oder über den Lauf des 20. Jahrhunderts haben wir es schon geschafft, dass die ganzen physischen Verschleißungen von Menschen, dass wir die einigermaßen im Griff haben. Ne, die Leute werden immer älter und immer gesünder. Aber wenn man mal so ein bisschen in die psychische Schiene reinschaut, Burnout-Raten, Depressionen, Stress, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, glaube ich, sind wir da schon an vielen Feldern so unterwegs, dass wir eben nicht stressfreie Produktivität haben und Herr unseres täglichen Daseins sind, sondern da ganz viele Bereiche es gibt, wo Leute einfach verschlissen werden davon. Und da sehe ich sowas wie LernOS halt auch als ein Instrumentarium, um da für sich selber das Ruder wieder in die Hand zu kriegen und halt auch Steuerungsmechanismen in die Hand zu kriegen. Auch wenn das dann manchmal ein Hack ist, also sprich, meine Organisation führt das gar nicht ein, sondern ich mache das einfach als Schutz für mich, als Methode sozusagen halt auch mit 60 noch produktiv zu sein und arbeiten zu können und nicht verschlissen zu sein.
Wo wir doch alle bis 80 arbeiten müssen.
Je nachdem, wann wir geboren sind, ja, genau.
Okay, der Michael hatte noch eine Frage gestellt. Er ist jetzt zwar nicht mehr da, aber er wollte sich ja die Videozusammenfassung oder vielmehr das Video nachher ansehen. Und außerdem finde ich die Frage auch sehr schön. Er fragt, welche große Vision für Privatpersonen bzw. Unternehmen verfolgt ihr mit der Idee des Lernens? Bzw. welches Ziel seht ihr hierfür für euch in 3 Jahren? Wow.
Also in 3 Jahren ist ja ungefähr 2022. Wenn wir bis dahin sozusagen es geschafft haben, unseren ganzen Projektkatalog bis 2.1 zurück durchforstet zu haben und das wirklich alles dokumentiert auf GitHub verfügbar zu haben und eine Community außenrum entwickelt zu haben, die das auch verwendet, also die das als hilfreich erachtet und mithilft, das auch weiterzuentwickeln, glaube ich, ist das erstmal ein sehr gutes Nahziel für in 3 Jahren. Da werden wir auch sicher eine große Party dann feiern, so wie 2016 auch. Ich glaube, langfristig, wenn man von großer Vision spricht, ist das ja meist länger als 3 Jahre, glaube ich, ist das einfach ein Projekt, was wir als Gesellschaft brauchen. Also jetzt nicht LernOS als Projekt, sondern Lernen in der Gesellschaft zu fördern als Projekt, ne? Weil ein Großteil der Probleme, die wir heute haben, also muss man nur die Tagesschau sich jeden Tag anschauen, einfach daher kommen, dass wir nicht schnell genug lernen und auf Wissensbasen unterwegs sind, die halt uralt sind und Dinge nicht erkennen und nicht danach handeln, was so bestes Wissen und Gewissen ist. Und ich glaube, das sind alles Probleme, die auch nicht in einzelnen Disziplinen bearbeitet werden können. Also wo es reicht, dass mehr Leute irgendwie Klimatechnik studieren oder Fahrzeugtechnik oder Elektromobilität, sondern wo wir auch das interdisziplinäre und den vernetzten Austausch brauchen als Land, als Europa, als Welt. Und dementsprechend versuchen wir da auch die Brücke zu halten zu so Dingen wie dem OECD Learning Framework 2030, ne, wo so Andreas Schleicher und PISA und so dieses ganze Umfeld, ne, wo sehr stark einfach dieses Lernen auf gesellschaftlicher Ebene auch gefördert wird, wo Leute sind, die drüber nachdenken, wie man dieses Gedankengut in Bildungspläne, Lehrpläne von Schulen bringt, wie kriege ich das in Volkshochschulen, wie kriege ich das in Communities, in Städten. Also da, klar, wir in unserer Arbeit sind hauptsächlich in Firmen unterwegs, aber das ist mir sehr wichtig, deswegen auch die Brücken in Richtung Volkshochschule, in Richtung schulischer Bereich, dass diese Idee sozusagen systematisch zu lernen eigentlich in alle Lebensbereiche muss. Das ist vielleicht so eine weitere Revolution des Wissens, so ähnlich wie der Buchdruck oder die Gründung von Hochschulen, ne, wo man gesagt hat, zur Hochschule schaffe ich mal einen Ort, wo bestimmte Leute mit Wissen sehr systematisch umgehen, was wir heute Wissenschaft nennen. Und eigentlich so einen Schub müssen wir in die gesamte Gesellschaft bringen, dass das, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, 80 Millionen Gehirne denken in diese Richtung oder im Dachraum halt noch mehr.
Michael, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ansonsten stalke uns auf Twitter oder so. Der Johnny hat mir jetzt auch nochmal geschrieben, dass er nicht abgelehnt hat. Mein Herz ist also auch nur noch halbwegs gebrochen, dass er nicht zu mir auf die Bühne wollte. Also ich habe dich jetzt aus meinem schwarzen Buch rausgenommen. Johnny, ist in Ordnung. Hast du mal Glück gehabt? So, wir haben noch einen anonymen Benutzer, Nummer 3. Simon hat am 7. Februar einen Termin von iRooms erwähnt. Gibt es dazu Details?
Was da gezeigt wird, da habe ich keine Details. Warte, ich teile mal gerade nochmal. Wo ist mein Teilsymbol hier? Genau, also hier bei diesen nächsten Terminen, was ich vorhin erwähnt habe, da steht beim 7. Februar, das ist jetzt der nächste, dieser Community Call, der ist auch verlinkt, 7. Februar 13 bis 14 Uhr, das ist einfach eine offene Einwahl, da kann kommen, wer will. Und da wird der Robert von iRooms da sein und wird eben mal zeigen, wie der Stand der Umsetzung von LernOS in iRooms ist. Also ich kann dir nicht genau sagen, was da passieren wird. Er war letztes Jahr im LernOS-Camp, hat dort bekannt gegeben, dass er das macht. Ich habe mir auch schon mal so eine Vorab-Version dieser App angeschaut und das wird jetzt dann der Termin sein, wo das Licht der Welt erblickt. Also da könnt ihr dem Robert mal folgen. Ich poste nachher mal oder share mal seinen Kontakt mit dem LernOS-Hashtag und wer will, kann da dabei sein. Da gibt es dann auch die Aufzeichnungen immer. Kann ich vielleicht auch gerade zeigen. Moment, gehen wir mal hier nochmal rein. Wir haben in der Community, da gibt es hier oben angepinnt, so einen Community-Kalender. Da stehen so nach Monate immer die Termine. Ne? Und wenn es so einen Termin gab, wo aufgezeichnet wird, dann tun wir hier immer die Videos einbetten. Also das heißt, wer an dem 7. nicht kann, wen das aber trotzdem interessiert. Ne? Hier, wenn ich bei 7. Februar klicke, habe ich quasi hier im Moment die Einwahldaten stehen. Da wird es jetzt im Laufe der nächsten Woche das Programm füllen. Da wird es auch ein Update zu anderen Lernpfaden geben. Und da, wo jetzt Einwahldaten steht, ist dann hinterher die Aufzeichnung. Also da kann man sich dann im Nachgang anschauen.
So, dann kommt anonymer Benutzer Nummer 4. Habe ich richtig verstanden, dass es auch alleine, also ohne Circle funktioniert?
Ja, sehr gute Frage. Wir haben ganz am Anfang mal gesagt, wir machen da auch nur empfehlen nur Circle, aber haben festgestellt, dass es einfach auch Leute gibt, die entweder vom Lerntyp sagen, ich muss mich da erstmal selber reinarbeiten oder halt so Autodidakten sind. Dementsprechend empfehlen wir im Moment in der Präsentation, kann ich gleich den Link auch noch sharen, 3 Modi. Der eine ist der Circle, das andere ist ein Lerntandem, also ich mache es zu zweit, was den Nachteil hat, dass ich nicht so viel Diversität habe, also es ist nur einer, der mir helfen kann, ne? Wer Woll schon mal gemacht hat, stellt ja fest, so dieses 5 ist eigentlich gerade so eine Größe, wo ich in einer Stunde noch einigermaßen zu Rande komme in der Kommunikation und zu den meisten Fragen jemand da ist, der mir auch weiterhelfen kann. Es wird natürlich, je weniger es wären, wenn es dann im Tandem nur 2 sind, wird es weniger. Und im Extremfall, wenn ich quasi der Autodidakt, der Einzelkämpfer bin, dann kann mir da gar keiner helfen. Aber das spricht natürlich nichts dagegen, OKR für sich selber zu lernen. Also ich habe Getting Things Done damals nach dem Barcamp 2006. Ich fand das eine total geile Idee, habe mir das aufgeschrieben, habe auch das Buch bestellt. Dann ist erstmal ein halbes Jahr gar nichts passiert. Dann habe ich irgendwann Zeit gefunden, das Buch mal zu lesen und hatte ganz viele Ideen, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre was, das mal zu implementieren und hier könnte man das und ganz viel so, man könnte mal. Und dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert und dann habe ich mich rangemacht, das wirklich umzusetzen, weil ich Angst hatte, dass ich im Barcamp nächstes Jahr den Session Owner treffe und der mich fragt, ob ich was gemacht habe und ich sage, nee, bisher noch nicht. Also da hätte wahrscheinlich so ein Circle, der sich im Barcamp findet mit 4-5 Leuten, wo man oft diesen Laufgruppeneffekt hat. Ne? Man sagt, man trifft sich einmal die Woche, wenn man da nicht hingeht, dann kriegt man gleich sozialen Druck in der WhatsApp-Gruppe, hätte geholfen, dass man das schneller hinbekommt. Aber es spricht nichts dagegen, es alleine zu machen, wenn man halt sozusagen die Disziplin hat, das durchzuziehen. Für so Sachen wie den Podcasting-Guide zum Beispiel zum Podcast lernen ist natürlich hilfreich, zumindest im Tandem zu sein, dass man halt zu zweit einen Podcast zum Beispiel machen kann in der Übungsphase. Ne? Aber das ist so, von 1 bis 5 ist da alles möglich.
Okay, dann hatten wir noch mal einen Einwurf von Yao. Das war noch zu dem Thema davor. Mitarbeiter sind, also sie sagt, Mitarbeiter sind ein wertvoller Schatz für die HR-Abteilung, während im Fachbereich eher auf Produkt- und Prozessentwicklung, nee, während die Fachbereiche eher für Produkt- und Prozessentwicklung verantwortlich sind. Ich hoffe, das ist nicht so.
Ja, ja, ich male mal absichtlich ein bisschen schwarz-weiß. Natürlich gibt es Personalabteilungen, wo das so ist. Wir haben auch in der Corporate Learning Community zum Beispiel, also so die Leute, die sich professionell mit Corporate Learning beschäftigen, unterwegs sind, da ist jetzt seit einem Jahrzehnt oder so, schwirrt da die Idee von Lernbegleitern durch die Räume. Nur so die, keine Ahnung, der Wissensarbeiter hat an seiner Seite so eine Art Coach, der ihm hilft und wertvolle Tipps für Lernzielgestaltung gibt und Materialien kuratiert. Ich habe in den letzten 10 Jahren noch keinen so einen Lerncoach gesehen und kenne auch keine Projekte, wo sowas angegangen wird und wo man dann auch mal so ein dickes Brett bohrt. Ne? Das ist ja meist damit verbunden, dass ich irgendwie meine HR- oder PE-Abteilung mal um Faktor 10 vergrößere, allein um ungefähr so eine Betreuungsquote wie so ein Arbeitsamt hinzubekommen. Und gerade weil im Moment die Wirtschaftskennzahlen alle nicht so dolle sind und die Aussichten nicht so dolle sind, habe ich den Eindruck, dass da eher gerade gespart wird und geguckt wird, wie kriege ich ein 2-Tage-Seminar auf 1,5 Tage runter, als dass jede Wissensarbeiterin einen Coach an der Seite hat. Aber ich lasse mich gern von anderen Beispielen überzeugen, auch da wieder, ich sehe sie halt noch nicht. Nächste Woche ist LearnTech, vielleicht wird da der Durchbruch bekannt gegeben.
Dann haben wir hier einen Kommentar von der Nicole Denzel, die sagt, mir hat mein erster Lernzirkel für Sketchnoten total Spaß gemacht und sie wird demnächst auf jeden Fall ihr nächstes Lernthema wieder in einer Gruppe angehen. Danke auch an die Community, die das unterstützen.
Ja, super, perfekt. Da kann ich mal, ich teile mal auch gerade, weil das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Das Thema Sketchnoting ist so entstanden, dass der Karl Dahmke, der ist auf Twitter Karl C. Dahmke, der hat in den Community Calls, hat er angefangen, quasi die Inhalte des Calls mit zu sketchnoten und hat das hinterher auf Twitter gepostet. Das fand ich total cool. Dann habe ich ihn mal angesprochen. Und dann hat er angefangen, so Poster über LernOS zu machen und so. Und in einem Circle sind die drauf gekommen, warum schreiben wir nicht einen eigenen Sketchnote-Guide, was sie gemacht haben. Ne, und die tun jetzt auch, mache ich gerade mal auf, immer wenn die neuen Leitfäden-Versionen rauskommen, total super Sketchnotes machen, die sehr schön und übersichtlich quasi zeigen, was in den Guides Neues drin ist. Ne, mit diesen Lernpfaden zum Beispiel oder hier mit dem Brainware und Software. Also das finde ich total super, wenn man und auch ein Effekt davon, dass man einfach Sachen offen stellt, ne, weil dann Leute die Möglichkeit haben, sich einfach anzudocken und da ihre eigenen Dinge zu machen. Also falls da jetzt hier im Call irgendwelche Videomaker, Musiker, Illustratoren, Texter, Übersetzer sind, gerne irgendwie den Weg in die Community finden. Da wird jeder Skill wird da sehr gewertschätzt.
Die Cornelia Dietz hatte gerade noch einen Einwurf gebracht. Lerncoaches gibt es zum Beispiel bei Quality Minds und hoffentlich auch bald bei uns. Spirit Link. Werbung.
Sehr schön.
Ja. Und der Markus unter dem Account von Cornelia Dietz hat eine Frage gestellt. Welche Perspektiven seht ihr in einer Zusammenarbeit mit Wikimedia? Welche Synergien sind denkbar?
Das ist eine gute Frage, ja. Ja. Also es gibt auf der persönlichen Ebene gibt es einige Brücken, also was ich Hackerspaces zum Beispiel, Jens Ohlig, der hat ganz viel gemacht zum Thema, wie gestalte ich solche Spaces beispielsweise, der kommt von Wikimedia, Anja Lorenz von Uni Lübeck ist da unterwegs, so in diesem Bereich Open Educational Resource. Wir denken auch natürlich immer drüber nach, wie kann ich jetzt einen Leitfaden, wenn jemand sein Wissen dokumentiert, ne, warum soll ich das, also drüber nachzudenken, dokumentiere ich das auf meinem Notebook, dokumentiere ich es im Intranet meiner Organisation, stelle ich es in meinen Blog, dann ist es schon mal öffentlich, oder stelle ich es in die Wikipedia, also genau in diese Zwiebelschalen. Ne, und da ist natürlich ganz viel denkbar, was man machen könnte, sowohl mit der Wikimedia als auch mit der Open Knowledge Foundation, auch mit so Projekten wie Wikidata beispielsweise, um strukturierte Daten in Wikipedia zu bringen und dann zu übersetzen. Aktuell gibt es noch keine systematische Zusammenarbeit oder keine gemeinsamen Projekte. Wenn da jemand in dem Umfeld unterwegs ist, oder Ideen hat, was man da machen könnte, gerne in die Community kommen. Also da wäre ich super offen dafür. Ne, weil das vielleicht so, wenn man an die großen Wissensprojekte der Gesellschaft denkt, wahrscheinlich Wikipedia eins der größten Leistungen ist, die wir in den letzten 10 Jahren als Menschheit irgendwie hinbekommen haben. Ne, und fänd ich super spannend.
Dann haben wir wieder einen anonymen Benutzer. Wie etabliert ihr diese Lernstrategien in euren Alltag, ohne überfordert zu sein? Oh, das ist gut. Macht ihr einen Unterschied zu persönlichem Lernen und beruflichem Lernen?
Also ich beantworte mal die zweite zuerst. Die ist nämlich einfach absolut. Also ich habe persönlich ganz andere Lernziele, ganz andere Themen, auch mit Tochter zusammen oder Frau zusammen, die mit meinem Beruf eigentlich gar nichts zu tun haben. Manchmal überlappt sich das. Tochter ist im Schulradio, da macht man ab und zu mal Sachen mit Podcasting, die ich auch für die Arbeit brauche. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Das Wichtigste, finde ich, um diese Strategien nicht nur Strategien auf PowerPoint sein zu lassen, sondern umzusetzen, ist es wirklich fest im Arbeitsalltag zu verankern. Bei uns jetzt hier in der Akademie ist halt einfach Freitag ist unser Lerntag und zwar jeder Freitag, das heißt 20%. Und ob da ein Mitarbeiter dann sagt, ich bin auf einem Barcamp oder sitze in der Stadtbibliothek oder bin hier im Coworking Space, mit dem wir eine Partnerschaft haben, oder wir arbeiten an LernOS-Leitfäden, das ist völlig offen. Aber es gibt da halt keine Projekttermine oder keine Kundentermine in der Regel. Passiert auch mal, aber es ist eigentlich eher die Ausnahme. Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtige, diese sich selber einzugestehen, ist das für mich, Lernen ist wichtig, lebenslanges Lernen, ist das ein Lippenbekenntnis? Ne, weil ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht irgendwie unterschreiben würde oder wenn man es in einem Vortrag sagt, so latent nickt. Ne, aber die Frage ist dann, wie manifestiert sich das in der täglichen Arbeit oder in dem täglichen Handeln? Ne, das ist ja auch die, wenn man über Kultur nachdenkt, über Unternehmenskultur, dann gibt es ja dieses schöne Modell von dem Edgar Schein, 3 Ebenen der Unternehmenskultur. Das wird oft als so ein Teichrosenmodell dargestellt mit 3 so Schichten. Unten in der Erde stecken die Wurzeln von der Teichrose. Das ist die Grundüberzeugung, die Haltung. Die ist unsichtbar, weil in der Erde versteckt. Dann gibt es so die Stängel von der Teichrose. Das sind die Werte. Die sind schon so ein bisschen sichtbar, aber vage. Ne? Man kann versuchen, die auf ein Poster zu schreiben. Aber ob das dann genau die sind, nach denen gehandelt wird, weiß man nicht. Und dann gibt es eben die Teichrose oben auf dem Teich. Das sind die sichtbaren Artefakte. Ne? Und die Frage, habe ich so einen Lernfreitag oder nicht und habe ich ihn auf dem Papier oder mache ich es auch in 80% der Fälle? Das ist für mich eigentlich der Lackmustest, ob man da so eine Lebenslüge vor sich herträgt oder ob man eben wirklich hart dran arbeitet, das zu tun. Und das macht, glaube ich, am Ende den Unterschied.
Dann haben wir nur noch einen Kommentar von Setner Meyer. Was für eine tolle Veranstaltung, liebe Netzentwurf-Freunde. Ja, das steht da wirklich, das sage ich jetzt nicht nur so. Jede Bewegung, die Menschen unterstützt, wie im heutigen Beispiel konkret mit Lernen, verdient höchste Wertschätzung. Danke für die Möglichkeit. Danke an Simon für seine Zeit und Offenheit. Ich muss jetzt leider schon raus. Schönen Abend an alle.